Meine Damen und Herren, es singt für Sie das Niveau. Oh Captain, my Captain.
Oh Captain, my Captain.
Oh Captain, my Captain.
Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, Viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee. Freddie and the Dreamers.
Wrong speed. We've got it on the wrong speed. For those of you who are recovering from a hangover, that's going to sound just right.
Let's pull it right back down again. Let's try it a little faster, see if that picks it up a little bit. Let's get up on 718. Those pilots are going right now. I really like the music. I really like the music. I really like the music. Oh, still a bad song.
Hey, wait a minute. Let's try something.
Let's play this backwards and see if it gets any better.
This Neve, Freddy is the devil. This Neve, Freddy is the devil.
Hey, hi, can you help me? What's your name? My name's Roosevelt Lee Roosevelt. Roosevelt, what town are you stationed in? I'm stationed in Poon Tang. Well, thank you, Roosevelt. What's the weather like out there? It's hot. Damn hot. Real hot. Hot than this is my shorts. I can cook things in it. Little crotch pot cooking. Well, can you tell me what it feels like? Fool, what is hot? I told you again. Were you born on the sun? It's damn hot. You can be a little thing. I saw it so damn hot. I saw one of those little guys in the orange robe burst into flames. It's that hot. You know what I'm talking about. But what do you think it's going to be like tonight? It's going to be hot and wet. That's nice if you're with a lady, but it ain't no good if you're in the jungle. Thank you, Roosevelt. Here's a song coming your way right now. Nowhere to Run To by Martha and the Vandellas. Yes! Hey, you know what I mean. AFVN, rocking you from the Delta to the DMZ. AFVN, better than AFVD, which means you have to get a quick shot. We're moving on right now. Here's a riddle for you. What's the difference between the Army and the Cub Scouts? Cub Scouts don't have heavy artillery.
Hey, I'm Adrian Cronauer. I'm only getting 1600. Why? Because I have to. It's the Army.
Talking out the field today. Hi, what's your name?
My name's Bob Fibber.
Bob, what do you do?
I'm in artillery.
Thank you, Bob. Can we play anything for you? Anything. Just play it loud, okay?
No, I haven't meant nothing to you. I just named him Creed with women that look like Zorba.
Ooh, thank you. Those girls are just so pretty. Gomer, are you here in Vietnam?
Yes, I am. Surprise, surprise, surprise.
Linda, why did you name your daughter Linda Bird?
Because Linda Dog would be too cruel.
Easy, girl.
Easy. You know, if you pick them up by their ears, it doesn't hurt them as much.
Oh, you're going straight to hell for that one. Watch out over there.
Here's an incredible coincidence. Ho Chi Minh, Colonel Sanders, actually the same person.
You be the judge. Our lines are open. Something real special right now. We've got our traffic report up there on the Ho Chi Minh Trail. How's it going up there?
Adrian, it's not going exactly well. There's a water buffalo jackknife up there. It's not a very pretty picture. There's horns everywhere. I don't know what to say. We're going to maybe drop in a little napalm there and try and cook him down, maybe a little barbecue.
We've got a special man in the audience today right now. It's Mr. Leo.
He's a fashion consultant for the Army.
But thank you, Adrian. I'm just very happy to be here. I want to tell you something. You know, this whole camouflage thing for me doesn't work very well. Why is that? Well, because you go in the jungle, I can't see you. You know, it's like wearing stripes and plaid. It's, for me, I want to do something different. You know, you go in the jungle, make a statement. If you're going to fight, clash. You know what I mean?
Thank you for that lovely tune. That funky music will drive us till the dawn. Let's go, let's boogaloo till we puke.
That's about it for the Adrian Cronauer. I'm going to take myself out of the driver's seat, but I'm going to turn you over right now to Mr. Excitement, a man with limp, damaged hair, but nevertheless a fireball.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute die Moderation und zu den Kulturpessimisten begrüße
Nein.
ich doch.
Oh.
Mann, der ging ja richtig schön nach hinten los. Ja, zu den Kulturpessimisten begrüße ich heute Abend zum einen den Erik.
Hallo.
Und den Christopher.
Hallo.
Und ich bin der Stefan. Gut, wenn wir das jetzt haben, würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal mit den Nachreichungen an. Da haben wir doch ein paar Punkte jetzt abzuhandeln. Zum ersten ich, nämlich die Mondwandler. Ich habe es endlich geschafft.
Comcare, because we care.
Genau, die Mondwandler. Ich bin jetzt endlich dazu gekommen, das ganze Zeug mal nachzuhören. Wirklich großartig, finde ich. Und ja, was ich besonders betonen muss, was mir richtig gut gefallen hat dabei, war das Sounddesign. Ich höre ja gerade, also ich habe jetzt eben die Radiorollenspiele jetzt meiste Zeit eigentlich auf dem Arbeitsweg gehört. Und was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist, dass ich mich doch hin und wieder mal umgedreht habe und habe halt geschaut, ob hinter mir ein Auto kommt oder irgendwas anderes oder ob es jetzt auf einmal anfängt zu regnen. Und ja, war super gemacht. Jo. Mhm. Habt ihr da noch was beizutragen zum Mondwandeln? Weil jetzt könnt ihr ja reden, jetzt spoilert er mich ja nicht mehr.
Ja, ich fand's auch ganz gut. Aber ich glaube, ich habe alles schon letztes Mal gesagt.
Ja, ich fand's echt super.
Was ein bisschen schade ist, ist halt, ich sag mal so, die Leute, die selber Podcasts hobbymäßig machen, die werden das kennen, wenn einem halt einfach mal richtig schön die Technik in die Parade fährt und halt gar nichts mehr geht. Passiert halt.
Ne? In der ersten Sendung.
Oder bei diversen anderen Streaming-Gelegenheiten, wo halt ich nicht mehr zu hören war oder ja, man kennt das.
Tja.
Podcastus Interruptus.
Genau, ach ja, da war ja noch was.
Das
heute Morgen bei der Sunday Morning.
Ja.
Ich bin da dann ausgestiegen. Habt ihr da noch weitergemacht oder habt ihr einfach aufgehört?
Nö, wir haben das dann wirklich als Podcastus Interruptus gelassen und die Sendung wird auch wohl so heißen.
Ja, ich glaube, sie heißt schon so.
Ja, ich weiß nicht.
Da schon wieder.
Ja, weiß ich nicht. Wir hatten halt, glaube ich, sogar über irgendwas mit Geheimdienst gesprochen und Bums, Wochen war aus.
Ja, Bums die Waldfee.
Ja. Naja, aber war ganz lustig heute Morgen wieder.
Genau. Ich hatte ja schon als Tweet zum Radio-Rollenspiel damals abgesetzt. Das ist meine Lieblingsstelle. Quasi das komplette Gewächshaus war. Das war echt großartig.
Das war richtig schön gemacht, das stimmt. Wobei, habt ihr eigentlich Alex Mordversuch noch mitbekommen?
Ja.
Wen wollte sie denn umbringen?
Die hätte den, der Typ, der so auf Sauberkeit, der aus der Sauerstoffstation da.
Sie dem hat sie Bade in Kresse in den Kragen krümeln.
Ja, und das fand
er weniger lustig. Umbringt.
Was ja mal eine Abwechslung wäre, weil sonst hat Alex irgendwie immer Leute umgebracht. Ja, ja, die Alex. Ja, nee, aber wie gesagt.
Achso,
nee,
du hast noch nicht alles gehört, oder?
Doch, eigentlich schon. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich das bis zum Ende gehört hatte.
Du hast den Prinz noch nicht gehört.
Ach, du meinst jetzt direkt von den Radiorollenspielen?
Ja.
Nee, den habe ich noch nicht.
Okay. Dann werde ich jetzt mal noch nicht spoilern.
Ich weiß, dass Alex da sich bei irgendjemand ans Bein gehängt hat und auch der gestorben ist irgendwie. Also, das kannst du schon mal nicht mehr spoilern, das weiß ich schon. Jo.
Okay.
Würde ich sagen, genug Radio-Rollenspiel.
Nein.
Nicht?
Noch nicht.
Oh, dann hast du noch was.
Denn es gibt noch einen Sekundär-Podcast zu dem Thema. Der gute Hobbykoch, Karl Daniel Du, hat sich das Rezept hergenommen, den meditierten Fugu, und hat das als Phantomspeise, als eine Folge umgesetzt.
Ja, aber er hat es dann auch leicht abgewandelt und den Fugu durch ganz normalen, was ist das, Lachsfilet ersetzt.
Ja, aber Kugelfisch.
Erklärung ganz interessant fand, dass Fugu ja wirklich in Japan eine ziemliche Delikatesse sein muss und da echt Kohle dafür hingeblättert wird.
Darum dreht sich ja doch fast jeder dritte Galileo-Beitrag um Fugu.
Gefühlt schon. Also entweder um irgendwas zu essen mit dem Dicken da, wie heißt er?
Jumbo Schreiner.
Genau, oder halt Titten und Ärsche oder halt dann Fugu. Ja, nee, das Ding beim Fugu ist halt, dass da ein Großteil von dem Fisch halt wirklich höchst giftig ist, ne? Und dass man da schon ziemlich genau machen oder wissen sollte, was man da eigentlich macht. Mit dem Messer werden wir das Ding da halt filetiert. Und ja, ich sag mal so, schlechten Fugu isst er eigentlich nur einmal.
Er muss ja nicht schlecht sein, er muss nur falsch zubereitet sein.
Ja, ja. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt optimal nennen.
Ja, ja. Ich habe auch noch was. Unsere tägliche Rubrik, Herr Martinsen war wieder gemein zu mir.
Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht?
Ja, wir wurden ja lobend erwähnt in der Pre-Show der Quasselstrippen. Und oh, ja. Ich als hart arbeitender Mann habe mir den Samstag gegönnt auszuschlafen und bin dann erst am Ende der Pre-Show dazugestoßen. Und dann musste ich mir anhören, wie ich beschimpft wurde, dass ich ja zu spät sei, um den großartigen Herrn Martinsen loben zu hören. Aber ich konnte ja gar nichts dafür, weil ich war ja noch im Bett.
Was, schläfst du auch immer bis um 11?
Ja, wenn ich bis um 2 wach bin, dann schläft man halt bis um 11.
Anständige Menschen, die podcasten zu der Zeit schon wieder, also.
Ja, mehr unanständige Menschen.
Es gibt sogar Menschen, die podcasten schon um 10.
Ja. Nee.
Wie zum Beispiel der feine Herr, wie heißt er noch? Johnny Häusler. Sonntags immer.
Ja, aber der hat ja auch Kinder, der steht wahrscheinlich schon um 6 Uhr auf und macht Frühstück.
Naja, gut, ich meine, Johnny Häusler, der ist ja jetzt auch Pro, ne? Also der ist ja jetzt nicht so ein dahergelaufener Hobby-Podcaster wie ihr jetzt zum Beispiel.
Ich sitze gerade, ich laufe nicht.
Hobby-Podcaster dahergelaufen, ne?
Mhm.
Da rieche ich ja gerade eine Überleitung.
Nun gut.
Ist aber hier goldene Moderationsbrücken.
Das auf jeden Fall. Also, dann mach mal dein Podcast-Thema.
Ja, also ich führe da ein.
Okay, dann.
Oder? Ja, hatten wir so ausgemacht.
Du führst uns ein?
Ja, nein, ich soke nur. Ich soke ein bisschen im Thema rum.
Also, okay, dann soken wir mal. Schon wieder.
Wer wissen will, was soken ist, der hört sich den letzten Sunday Morning Cast Podcastus Interruptus an. Wir hatten ja die Kulturpessimisten berichteten, es gab einen Spiegelartikel übers Podcasting und der hat etwas losgetreten, nämlich dass Radiosendungen, die sich primär ums Internet gehen und primär mit Leuten wie Theresa Sickert oder Markus Richter zu tun haben, die ja nicht unbefleckt sind, was Podcasting angeht, haben sich dazu entschlossen, ihre Sendung oder einen Teil ihrer Sendung um Podcasts zu drehen. Und gerade bei Breitband gab es dann ein Sonderformat Breitband zum Quadrat, was ein Talk, sagen wir mal, Ableger von der Radiosendung Breitband ist. Und dort wurden so Leute eingeladen wie Holger Klein, Nele Heise oder der liebe Markus Engert von Detektor FM. Und die haben über Podcasting geredet. Und das finde ich ja immer am besten. Leute über Podcasting reden, das ist da. Ach so. Ja, es war sehr komisch. Sie haben sich alle gesiezt. Also der Monoxid hat den Holgi gesiezt und das war sehr, sehr komisch.
Mhm, ja, das.
Und ja, und wie fandet ihr denn diese Sendung? Also ich fand sie sehr schön.
Ich muss sagen, ich habe mir unabhängig, ich war da ein bisschen faul und habe da jetzt nicht unbedingt in diesen Ding da reingeklickt gehabt und habe durch Zufall jetzt vorhin beim Essen noch den Podcast gehört. Also nicht ganz durch, aber ja, war super, weil eben nicht immer dieselben über Podcast reden. Also ich meine, man hätte natürlich da freilich auch den Brittloff wieder hinsetzen können, aber ich sag mal, den seine Meinung zum Thema Podcast ist eigentlich ja sowieso schon, ja, ich sag mal so, zumindest unter Podcast-Hörern und der Zielgruppe eh schon bekannt. Und ja, da war es ziemlich interessant, da auch mal andere Stimmen dazu zu hören.
Und Tim beschäftigt sich ja eher mit der Technik als mit dem kulturellen Teil. Das ist ja, da haben sie schon Holgi, der auch immer viel zur Podcasting oder Radio als Kulturtechnik sagt. Ich glaube, der war da als Gast besser geeignet.
Wobei ich das jetzt nicht unbedingt sagen könnte. Also Tim macht da schon mit Kultur. Ich meine, CRE ist ja doch einen guten Teil auch Kultur.
Ja, nein, das meine ich ja gar nicht. Ich meine, er setzt sich ja weniger mit der Kultur des Podcastens auseinander als mit der technischen Weiterentwicklung.
Ach so, ja, gut.
Ich glaub, den Holgi haben sie auch mit aus dem Aspekt eingeladen, weil er ja quasi beide Seiten sieht. Er macht sowohl UKW als auch Podcasting.
Ja, fand ich sehr lustig, dass sie dann gesagt haben, ja, es ist ja eher weniger so, dass Radiomoderatoren anfangen zu podcasten. Und mindestens zwei dieser Radiomoderatoren sind auch Podcaster, nämlich Markus und Holger.
Ja,
genau. Ja, ist etwas paradox. Ja, und beim Radio Trackback bei Fritz um 18 Uhr war dann der liebe Christian Bednarek von der Hörsuppe zum Interview da und hat ein wenig über Podcasts geplaudert.
Also, wie wurde er beschrieben? Die hört zu der deutschen Podcasting-Szene, ja, oder?
Nele Heise hat in Breitband gesagt, die Hörsuppe sei die hört zu der Podcasting-Szene. Das fand ich super.
Wobei ich das ja generell noch ein bisschen lustiger finde, weil da ist ja sogar der Name dann richtig passend, weil hört zu, ne?
Mhm. Ja.
Das fand ich, ja, das Interview fand ich gut. Und ich finde auch Christians Theorie schlüssig, dass dass das immer so wellenhaft alle in einem Jahr oder so mal wieder hochkommt in den UKW oder was Medien, dieses Thema Podcast. Das kommt mal kurz hoch, wird von allen besprochen, ja, was muss denn gemacht werden, damit es endlich mal aus der Nische rauskommt, um dann wieder in der Nische zu versacken.
Ja, das ist dann, wenn die Leute dann feststellen, hey, in unserer Nische geht's uns doch eigentlich ganz gut, wir wollen hier nicht weg. Ich fand es übrigens relativ lustig, weil ich mich vorhin noch mit meinen Vermietern unterhalten habe, beide Lehrer-Ehepaar, so, ja.
Lehrer so, halt.
Lehrer so halt um die 50 und ich meine dann so, ja, ich muss da jetzt gerade noch, ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich muss da gerade eine Vorbereitung machen, habe heute früh schon gesendet, da haben wir uns kurz über Zeitungen unterhalten. Und meine dann so, ja, ich muss jetzt gerade noch ein bisschen Vorbereitung machen, halt für die nächste Sendung, die ich dann heute Abend noch aufzeichne, was ich gerade mache. Und dann.
Welche Sendung zeichnest du denen jetzt auf?
Also du zeichnest auf, aber ich laber rein. Ja, und jedenfalls musste ich dann ganz kurz erklären, was Podcasts sind. Das hat sie relativ schnell verstanden, fand sie interessant. Und dann meinte sie so, ja, wenn sie jetzt aus dem Urlaub wieder da sind, muss ich ihr das mal näher erklären und mal ein bisschen aufzeigen, wo man denn da Podcasts herbekommt und wie man die abonniert und so. Ja.
Fand ich interessant. Sag mal, hören eure Eltern eigentlich eure Podcasts?
Einen Teil gezwungenermaßen.
Wie denn das?
Das ist der Teil, wenn ich Sunday Morning Cast mache und eben gerade bei mir in Sachsen in der Heimat bin und ich da eben Sonntagmorgen sende, dann hören die zumindest mein Gelaber. Gut, denen fehlt natürlich dann der andere Teil dazu, aber das reicht denen, glaube ich, auch schon.
Und bei dir, Erik?
Meine wissen das noch gar nicht.
Oh. Musst du dich noch als Podcaster outen?
Ja,
bei mir war das ganz lustig. Ich war ja schon mal bei eingeladen bei diesem Interview-Podcast von Grünkariert und Herr Martinisen da. Und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und sie hat sich erstmal nicht dafür interessiert und ein halbes Jahr später habe ich das meiner Tante erzählt und die fand das total spannend und hat das dann meiner Mutter nochmal erzählt und dann auf einmal meine Mutter, wie, davon wusste ich ja gar nicht, das hat mir niemand gesagt. Und dann hat sie sich's erst angehört.
Ja, bei meinen Eltern, also die wussten halt, dass ich das mache und ja, ich sag mal so, sie haben jetzt nicht unbedingt ein gesteigertes Interesse dran. Sie merken halt, dass mir das Spaß macht und dass mir das teilweise auch ganz gut tut, eben gerade frei sprechen und solche Geschichten. Ja, und ich sag mal, mehr interessiert meine Eltern daran nicht, um was es dann nur geht. Ja, meine Mutter benennt es gerne dummes Käse. Gut. Beim was SMC. Bei dem und
sonst.
Ich wollte gerade sagen, beim SMC hat sie da ja wirklich auch recht. Aber deswegen machen wir es ja, es macht ja Spaß.
Also deine Eltern haben kein gesteigertes Interesse an deinem Leben?
Ja.
Wenn man das jetzt so ausdrücken möchte.
Ja, was heißt kein gesteigertes? Also an den Sachen, die ich mache, ja, wenn sie halt Lust drauf haben, nehmen sie dran teil. Und wenn nicht, ja, dann halt nicht. Also das finde ich jetzt nicht unbedingt verwerflich. Also,
wenn es dir Spaß macht, pur, gell?
Nee, ja. Die reden nicht so, weil ich komme aus Sachsen. Ha.
Ja, aber ich kann kein Sächsisch.
Was meine Eltern wissen, ist, dass ich halt relativ viel Podcast höre. Und dann heißt es manchmal, naja, du immer mit deinem Holgi. Ja, dir war es halt auch nicht mit Löffeln gefressen.
Das stimmt, er hat eine große Schöpfkelle. Meinem Vater habe ich mal ein paar Podcasts ans Herz gelegt. Ich wollte dem eigentlich mal den Raumzeit-Podcast nahe bringen, weil der halt auch so ein bisschen so Raumfahrt, ein bisschen interessiert und blablabla. Und wir haben uns halt ab und zu mal drüber unterhalten. Und dann meinte ich so, ja, und da gibt's halt die und die Mission. Und mein Vater schaut mich echt völlig entgeistert und meinte so, woher weißt du den Scheiß? Und meinte dann so, ja, es gibt da halt den tollen Podcast, Raumzeit. Übrigens von Tim Pritlove. Und haben wir ja, glaube ich, das letzte Mal schon erwähnt. Und ja, ich meinte dann so, ja, ich kann dir ja mal irgendwie ein paar Folgen geben. Kannst du früh, wenn du auf Arbeit fährst, mal anhören. Ging nicht, weil der hatte damals bloß ein CD-Radio im Auto. Jetzt hat er auch einen Steckplatz für einen USB-Stick. Und da werde ich
CD brennen können.
Ja, sicher. Raumzeit-Podcast auf CD brennen.
Ja,
da brauche ich für eine Episode 3 CDs.
Nee, der Tim bietet seine Podcasts nämlich in ZIPT MP3-Dateien an. Und das ist, wenn man sich das dann auf die CD brennt, dann sind die einzelnen Kapitel einzelne MP3-Dateien und dann kann man sogar auf der CD in den Kapiteln des Podcasts springen.
Das ist ein netter Service. Ja, wie gesagt, bei Raumzeit, aber so ein 3-Stunden-Podcast habe ich immer noch 3 CDs.
Also, wie viel Megabyte passen denn so auf eine CD?
Ja, 74 Minuten. Audio. Ach, ich rede wirklich, ich rede ja wirklich von CD-Audio und nicht von MP3. Das ist das, was es vor MP3 gab, und sehr viel mehr konnte halt das alte Autoradio bei meinem Vater im Auto nicht. Ja. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt erledigt, und ich werde ihn dann demnächst mal mit ein paar Podcasts bewerfen. Da muss er durch.
Au, nein, nicht werfen. Ah.
Nein, nicht die Huxe, das Patsch. Jo.
Ja. Du. Ja, das hat mich jetzt gerade interessiert, wie das jetzt mit den Eltern ist.
Wenn du die wirfst.
Wie bitte?
Bei manchen Podcasts kann das schon schmerzhafter werden, wenn du die wirfst.
Ja, so alternativlos oder sowas.
Oder die Fressefreiheit.
Oh, die fliegt aber sehr scharf. Wo wir gerade bei Podcasts sind, die wir hören, der Erik möchte uns eine Frage stellen. Gell, Erik?
Ja.
Hast du vergessen. Das schon? Ja, wir sind eigentlich schon
wir haben noch einen Artikel.
Wir haben einen Artikel?
Wir haben einen Artikel.
Es gibt bei den Ruhrbaronen einen Artikel, also ein
Interview. Ach so.
Das wir vielleicht noch erwähnen können.
Ja, also der Holgi hat ein Interview gegeben, nämlich dem werten Herrn Bartoschek. Und er erzählt dann halt so ein bisschen was er von der Podcasting-Dings hält.
Mhm. Und ja. Es geht auch so ein bisschen um Finanzierungsmodelle und Journalismus und ein relativ großes Thema.
Aber ich werde mir das ja erst in Gänze zuführen, wenn es das dann als Audio gibt, weil ich werde mir kein Interview von Holgi durchlesen, wenn ich das auch anhören kann.
Ja. Ja, dafür macht halt das Zuhören eigentlich bei Holgi und mehr beim Bartoschek ja auch ordentlich Spaß, also von daher. Ja.
Also 20.8. Holgi-Sprech.
Es gibt jetzt erstmal halt entweder bei den Ruhrbaronen zum Lesen oder auf welchen Kanälen wird es das dann zum Hören geben?
Also der Bartoschek hat verschiedenen Podcasts den Zuschlag gegeben, dieses Interview in Gänze zu senden. Und das sind, also ich weiß nur von zwei, nämlich dem Podcast und dem Radio Nordwind.
Oh, der Martin bekommt da auch was ab. Das ist schön.
Ja, ab 20.8. wird das auf den Kanälen, es gibt insgesamt 4 Podcasts, die dieses Interview senden. Die genauen Podcasts werden dann noch in den Shownotes verlinkt.
Ja, genau.
Ja. Ich habe übrigens mal noch in unsere Shownotes mal den Breitband-Podcast noch mit verlinkt. Wird das eigentlich auch depubliziert bestimmt, oder?
Ja.
Ja. Weil ist ja öffentlich-rechtlich, aber es wird sicher irgendwo in diesem weiten Internet irgendwo die Möglichkeit geben, sich das vielleicht dann trotzdem immer noch zeitsouverän anzuhören.
Also ich sag mal so, wenn man ganz lieb bitte, bitte sagt beim Markus Richter, dann wird er auch noch mal einen Link aus der Timeline werfen.
Mhm.
Er sagt, bitte, ich brauche das für ein Schulprojekt, sonst kriege ich eine 6 auf meine Podcast-Note.
Aber hey, du bist doch schon 33 und studierst nicht mehr.
Fünfter Bildungsweg.
Naja, es ist für die Abendschule. Ich rede da über Podcasts.
Ja, genau. Da wird er wahrscheinlich zwar auch noch ein Lachen mit aufnehmen und das dir mitschicken.
Mhm. Aber das kann nur hilfreich sein.
Ja, das auf jeden Fall. Genau. Wie gesagt, kann man sich anhören, das Interview da von Breitband. Jo. Genau. Und Erik, aber jetzt, ne, deine Frage.
Ja, ich wollte euch mal fragen, wie es denn so in eurem Podcatcher aussieht. Und was sind denn die obersten 10 Platzierungen da in eurem Podcatcher? Ich hatte eigentlich bloß ein bisschen Lust, mal ein bisschen Podcast-Plugging noch mehr zu betreiben.
Machen wir ja hier in der Sendung nie.
Ganz selten.
Nicht genug.
Also es folgt jetzt so ab, wir gehen jetzt alle unsere Podcatcher sortieren das alphabetisch. Mein Podcatcher auf jeden Fall sortiert die Podcasts, die ich abonniert habe, alphabetisch.
Mein Podcatcher ist da eine ganze Nummer dümmer. Ich benutze nämlich den, die Apple Podcast App.
Ja.
Bei mir auf dem Und die sich jetzt gerade, die ich jetzt erstmal kurz ausschalten muss, beziehungsweise mal kurz mein iPad vom WLAN nehmen, weil ich sonst Probleme mit der Verbindung kriege.
Aber ich möchte eine Frage stellen. Mhm. Warum?
Funktioniert für mich halt. Also die App macht halt alles, was ich von der App verlange.
Und dann auf dem iPad.
Auf dem iPad und auf dem iPhone. Und das ist nämlich der große Punkt, wo ich diese App wirklich mag. Ich kann zum Beispiel auf dem iPad irgendwie morgens im Bad anfangen, irgendeine Sendung zu hören. Dann mache ich die Podcast-App halt auf dem iPad zu, stecke meine Kopfhörer in mein iPhone rein, lauf weiter und setz genau an der Stelle, wo ich da aufgehört habe, setze ich dort wieder an.
Das kann auch Instacast auch.
Weiß ich nicht.
Also das kann fast jeder Podcast, der irgendwie eine Cloud hat.
Okay, wie gesagt, weiß ich nicht, habe ich nie probiert. Die App macht das, was ich von ihr verlange und sehr viel mehr brauche ich da halt einfach.
Können wir kurz über Podcatcher reden. Also ich benutze hier, also du benutzt den Apple Podcast-Client.
Podcast-App da, genau.
Genau. Erik, was benutzt du? Ich glaube Instacast, oder?
Ich habe auch erst lange den Apple-Client benutzt. Da hatte er aber auch noch das Tonband und dann hat es irgendwann so sehr gehakt und nicht mehr funktioniert, dass ich nach anderen Dingen geguckt habe und nutze jetzt eigentlich schon fast ein Jahr Instacast.
Also weiß nicht, ich habe bei mir, die App selber hat bei mir noch nie gehakt oder gesponnen. Also ich kann mich da echt nicht drüber beschweren. Das Einzige, was bei mir von Apple mal gehakt hatte, das war, weil ich anfangs eigentlich hauptsächlich über iTunes halt am PC gehört habe. Und da halt meine ganzen Podcasts so drin hatte und da hat's mir irgendwie 2-3 Mal wirklich meine komplette Lese- oder Hörliste komplett zerlegt. Da hatte ich dann keinen Bock mehr drauf gehabt. Und da bin ich auf dem PC dann bei einem Programm gelandet, das ich jetzt gerade nicht finde, beziehungsweise habe ich das ja schon überhaupt installiert.
Ja, solange du suchst, ich habe, such du mal, ich rede jetzt weiter. Genau. Ich habe lange Downcast benutzt. Das ist ein sehr mächtiger Podcatcher. Also da, was ich an dem schön finde, der zeigt zum Beispiel einem an, wie viel man insgesamt noch zu hören hat. Also wie lang alle Podcasts insgesamt sind. Und er hat eine schicke Gesture-Control. Also man kann das so einschalten, dass man quasi auf die ganze Fläche des iPads drücken kann. Entweder einmal, zweimal oder dreimal, je nachdem, und er dann bestimmte Sachen macht. Und das ist gerade, wenn man im Auto sitzt und das iPad auf dem Beifahrersitz hat, also ich habe nur ein iPad, ich habe kein iPhone, dann ist es sehr praktisch, die Podcasts zu kontrollieren. Aber der hat nach einer Zeit so stark gehakelt, dass ich den ablegen musste. Und jetzt bin ich zu Pocket Cast gegangen, was ein sehr schön designter Podcatcher ist. Und auch so ziemlich der einzige, der fast ruckelfrei auf dem iPad 2 noch funktioniert.
Ich habe ein iPad 2.
Ja, du hast.
Ich benutze dort die Apple Podcast App und die funktioniert bei mir ohne Ruckler, ohne irgendwelches.
Ja, also ich rede jetzt von den kommerziellen Podcast Clients.
Ach so, ja, gut, das weiß ich nicht. Wie gesagt, mangels Ausprobieren.
Ja, natürlich, die Apple eigene Software sollte schon funktionieren. Aber ich finde halt sehr schön, dass man gerade bei Pocketcast mit Swipe-Gesten Sachen als gehört markieren kann und die Sortierung sehr gut gemacht ist. Also damit bin ich schon sehr zufrieden.
Das ist auf jeden Fall nur das Feature, gerade das mit dem Swipe.
Ich habe ja so im Gefühl, dass vielleicht früher oder später noch so ein Podcatcher kommen wird.
Ja, aber bis dahin werden wir uns mit diesen Sachen abfinden müssen. Aber gut, dass du es ansprichst. Der Tim hat mal einen Google Doc aufgesetzt, in dem alle verfügbaren Podcatcher, sei es auf PC, Windows, Mac, iOS, Android, Windows Phone oder deinem Toaster, auf dem Ubuntu läuft, alle Podcast-Clients aufgeführt werden und mit einer Tabelle verglichen werden können. Also
Die war von Tim? Also die Tabelle.
Ja, der hat die mal angestoßen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob er die pflegt. Ich glaube nicht, aber er bewirbt die immer mal wieder.
Ja, die ist schön, weil da bin ich nämlich dann, ich habe ihn jetzt übrigens gefunden, auf den Podcatcher gekommen, den ich bei mir auf dem PC laufen habe. Und zwar ist das NooPod, also N-O-O-B-O-D. Und das ist eigentlich so, eben wie gesagt, abgesehen von iTunes, das einem aber ab und zu einfach mal die komplette Bibliothek zerschießt. Eigentlich einer der wenigen wirklich nutzbaren, sinnvollen Podcatcher auf dem PC. Und der kostet nichts und der funktioniert, der macht, was er soll. Ja.
Also ich bin ja froh, dass ich nichts mehr mit iTunes am Hut habe. Also ich finde einfach iTunes einer der schlechtesten Apple-Programme, die es gibt.
Außer Mail.
Ja, aber das benutze ich nicht.
Auch so. Also ich muss ja sagen, also ich habe so bei Apple hin und wieder mal so ein bisschen das Problem oder das Gefühl, das hatte ich glaube ich neulich auf Twitter schon mal geschrieben gehabt, dass es so für Mail und eventuell oder wahrscheinlich auch für iTunes so irgendwo in Cupertino dann einen Keller drin haben, da sperren die Leute ein. Und die Leute, die quasi an iTunes oder Mail arbeiten, die dürfen keine anderen Apple-Produkte benutzen. Das heißt praktisch, die scheinen wirklich absolut überhaupt keine Ahnung davon zu haben, wie die normale Benutzerführung bei Apple-Produkten ist. Das ist teilweise echt. Bei jedem anderen Programm kannst du zum Beispiel eine Mail oder eine Nachricht senden mit Komma und Enter machen. Hm? Klack, bumm, zack, bumm, return, ne?
Bumm, zack, return.
Ja, bumm, zack, return, das kennen wir ja alle. Und ja, bei Mail funktioniert das nicht. Da muss ich halt Command, Shift und D drücken. Was? Nicht mal irgendwo einen logischen Bezug zu, ich schicke eine Mail ab.
D gut, sagst du wie deliver oder?
Ja, deliver war, ist mir jetzt auch gerade eingefallen, aber.
Ja, super.
Oder delete all files.
Ja, genau so. RMRF.
A wie Elite.
Ja, das ist aber halt wirklich, also das sind teilweise so Sachen, wo ich mir halt echt den Kopf greife, aber naja, gut. Okay. Aber wir sind ja kein Apple-Technik-Podcast.
Wenn wir gerade beim Apple-Bashing sind, kann ich ja auch gerade noch mal kurz auf Game Center einsteigen, weil das ist ja auch nicht gerade besonders hübsch.
Ich habe auf meinem iPad und auf dem iPhone eine App, die ich noch nie gestartet habe.
Das ist die Game Center-App.
Weil, wozu?
Ja.
Ja.
Ich sehe das Game Center auch immer nur, wenn ich bei Rules die Leaderboards aufmache.
Rules.
Und es nervt mich total, weil das heißt, es immer, dass dieses Game Center, das hat irgendwie Minderwertigkeitskomplex, weil es muss immer ein Banner einblenden, wenn es sich mit dem einen Spiel connected hat.
Ja.
Wird immer so, ja. Guten Tag, Vanilla Chief, willkommen zurück. Ich so, toll, dass du dich auch mal dazu bequemt hast, nachdem ich 3 Stunden dieses Spiel gespielt habe. Weil dich zu Game Center zu connecten. Danke, liebes Game Center. Aber darum musst du jetzt keinen Volksaufstand draus machen.
Ja, was ich viel, viel schlimmer finde, ist eigentlich, dass man das oder zum Beispiel auch ein Zeitungskiosk, das ist auch was, was ich auf dem iPad wirklich oder generell auf iOS überhaupt nicht benutze.
Ach ja, das ist ganz gut.
Dass man das halt nicht wirklich irgendwo wegwerfen kann, runterwerfen kann. Nein, das ist eine geschützte App, die dürfen sie nicht löschen. Ja, aber okay. Weil ich ja sagen muss, da wiederum so, wo läuft das über einen Zeitungskiosk? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, weil was? Es gibt ja noch iBooks ist ja noch mal extra.
iBooks ist eine extra App.
Finde ich total geil, vor allem, weil man sich da wirklich durch irgendwelche Uni-Bibliotheken fressen kann. Das
ja.
Ist echt saupraktisch, also es gefällt mir richtig gut.
Okay.
Also du kannst dich da wirklich, wenn du dich für irgendein Thema, du musst nicht irgendwo an der Uni eingeschrieben sein, du interessierst dich für ein Thema, gehst da halt über iBooks rein und schaust dir dann halt entsprechend Zeug raus, was dich interessiert. Und ja, dann kannst du dich da durchfressen. Das
um wieder auf Podcasts zurückzukommen, Unis bieten ja auch Vorlesungen an als Podcast. Das ist bisweilen auch ganz interessant. Da habe ich mal eine komplette Vorlesungsreihe zur Postmoderne gehört. Das kann man sich mal auch anschauen. Also nicht nur, es gibt nicht nur Podcasts von Privatpersonen oder vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, sondern auch Unis veröffentlichen bisweilen Vorlesungen. Also zum Beispiel weiß ich es von der Uni Freiburg, die hat immer die Vorlesung des Monats, wo sie manchmal auch was aus dem Archiv rausgraben und dann so Leute wie Karl Rahner oder andere berühmte Leute, die mal an der Uni Freiburg gelehrt haben, zu Wort kommen lassen. Das ist sehr schön.
Ich habe einen Kumpel an der Uni Freiburg. Davon aber mal abgesehen.
Der Big Mac Kinder hat keine Lust mehr.
Was?
Der geht jetzt.
Der mag uns nicht mehr. Warum?
Big Macintosh kommt zurück.
No.
Naja, wir werden jetzt ganz professionell so tun, als wäre er gar nicht weg.
Genau.
Und ich sag mal meine ersten 10 Podcasts und du gibst einfach mal deinen Kommentar dazu ab.
Siehst du, da muss nämlich der Big Macintosh unsere Sendung nochmal nachhören, damit er seine Frage auch wirklich beantwortet
kriegt. Genau, genau. Kennst du. Also mein erster Podcast ist die 1337@Kultur, Doppelpunkt, Tilde, Dollarzeichen. Also die Liedkultur.
Martin Hase Liedkultur, kenne ich.
Genau.
Toll. Wobei ich da hin und wieder, also bei Themen, wo ich mich wirklich ein bisschen mit auskenne, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass das Fachwissen da teilweise nicht ganz so da ist. Also es
gibt naja, er ist halt Sprachforscher.
Das
ist
ja, nee, Fachgebiet. Also die Leute, aber die Leute, die er sich dann halt dort als Gäste einlädt. Also zum Beispiel die Sendung über Gitarren, die habe ich mir eine Viertelstunde anhören können und dann habe ich abgeschalten, weil.
Ja klar, wenn du komplett im Thema drin steckst und dann Leute, die gerade keine Experten sind, drüber reden hörst, dann geht dir natürlich da die Pumpe. Das geht mir auch so, wenn Leute über Dr. Who reden. Oder über Geschichte oder ja. Aber zum Beispiel jetzt haben sie eine Folge, wo sie einzelne Rechtstexte vorlesen und die besprechen. Und sie sind beide keine Juristen, aber sie können das doch schon sehr gut. Also ja, also wenn man kein Jurist ist, dann kann man sich das vielleicht anhören, was ich ja nicht bin. Also von dem her fand ich die Folge sehr gut.
Was dich sehr, sehr, ja.
Hey, einige meiner besten Freunde sind Juristen.
Ja, genau. Oder
das stimmt sogar.
Kulturphilosophen oder nee, Technikphilosophen oder wie. Ja, egal, Martin Hase ist eh super.
Ja, der macht ja auch, der hat Martin Hase und Konstanze Kurz und Kai Biermann haben ja wieder eine neue Folge Neusprech. Also der Podcast, der einmal im Jahr erscheint.
Mhm.
Das war auch sehr lustig. Aber das ist eine andere Sache. Der nächste Podcast wäre der Indycast. Der sollte euch ja allen bekannt sein. Der
Indycast,
also. Anycast.
Ach, Anycast.
Für, wie ist, Fachpodcast für Heimat, Recht, Bahn und
Moral,
genau.
Klingt ein bisschen nach Discordion.
Ja, es ist mehr so ein alles geht, nichts muss Podcast.
Ist mehr so ein Männerlaber Podcast.
Ja, genau. Aber
Gruben, Dennis Morat und Cornelis Carter.
Das sind so der Wikigeeks Dunstkreis ist das.
Mhm. Und schöne Ecken.
Ja. Dann der dritte fällt dann wieder unter B, das ist der Bartocast.
Mhm.
Das ist ja mehr so ein dadaistischer Podcast.
Das ist diskursionisch, also.
Ne? Ja, ich nenne das dadaistisch, das kommt aufs Gleiche hinaus. Der Bartocast kann man nicht verstehen. Ich glaube, das ist auch nicht Zweck dieses Podcasts. Man hört sich das einfach an und kontempliert dazu.
Ja, das ist eben Diskursionismus.
Ich fand es sehr schön, dass er sich bei Holgi und Tim für NSFW bedankt hat, indem er Axel Stoll Danke hat lassen sagen. Das war ein sehr schöner Mindfuck.
Sehr schön. Ja, genau, daher kennen wir ja den, oder wird vielleicht der ein oder andere den Bartoschek vielleicht kennen.
Ja, dann der danach kommt ist Behind the Hoax, der auch schon länger nichts mehr veröffentlicht hat. Warte, ich schau gerade nach. Letzte Folge ist vom 26. Februar zum Tod von Klaus Fritzsche.
Sehr, sehr gute Episode übrigens.
Ja, kann man sich mal anhören. Und jetzt kommt ein Podcast, wo ich noch keine Folge von gehört habe, nämlich Bewegton. Die haben ein ähnliches System wie bei Der Letzte macht den Castos, habe ich festgestellt, weil die sagen vorher, welche Filme sie schauen. Und dann kann man sich die anschauen und dann die Folge anhören. Was wir bei DMDCA auch machen, dass wir vorher sagen, was wir für die Folge geschaut haben, damit die Leute optimal darauf vorbereitet sind. Kann ich aber noch nichts mehr dazu sagen, weil ich noch keine Folge von gehört habe. Ich weiß nicht, kennt ihr den Podcast Bewegton?
Jetzt nicht wirklich, nee.
Okay. Nee. Dann der fünfte, Binärgewitter. Das ist jetzt wirklich ein Nerd-Podcast. Da geht es nämlich um Technik, Open Source, Linux, also diese ganzen super IT-Themen. Ich verstehe auch nicht immer alles, aber das ist so ein bisschen wie das Technikgebabbel bei Star Trek. Das finde ich halt immer auch schön. Das ist, kann man schön zuhören und ich verstehe immer mehr. Also so ein bisschen, mal die Begriffe kennenlernen und vielleicht lernt man da noch das ein oder andere. Und wenn man es nicht versteht, dann ist es auch nicht schlimm. Wird unter anderem mit dem Ingo Ebel gemacht, der ja durch die Strömung bekannt sein sollte. Oder auch nicht.
Ja, die Strömung ja auf jeden Fall.
Ja.
Und auch ein eingeladenes Feature.
Ja, genau. Sechster Podcast ist der Bredocast. Da habe ich die erste Folge gehört und es gibt bisher auch nur eine Folge. Das ist ein Podcast, das Hans-Bredow-Institut in Hamburg ist ein Medienforschungsinstitut, wo auch unter, glaube ich, die Nele Heise arbeitet. die wir ja in der letzten Folge hatten. Und da ging es jetzt die erste Folge. Was?
Und auch in dieser schon.
Genau.
So schließt sich wieder der Kreis.
Und die erste Folge dreht sich um Medienrepertoires, also welche Medien konsumiert man wo? Also wie viel Fernsehen schaut man, wie viel Zeitung liest man? Das ist eine ganz interessante Folge, wenn man mal so einen Einstieg in die Medienforschung haben möchte. Ein ganz interessantes Zitat oder Erkenntnis aus diesem Podcast ist, dass Studien ergeben haben, dass umso mehr junge Menschen das Internet nutzen, umso wahrscheinlicher ist es, dass sie auch mal in eine Tageszeitung schauen.
Okay.
Also man könnte ja vermuten, dass quasi wenn die Kurve der Internetnutzung hochgeht, die Kurve der Tageszeitungnutzung runtergeht.
Ist da dann mit Online-Abo bzw. App-Store schon mit reingerechnet?
Ich müsste die Folge. Hört euch die Folge an, dann werdet ihr es wissen.
Weil finde ich nämlich eine steile These, weil ich nämlich gerade bei mir eigentlich das komplett gegenseitig festgestellt habe, dass je mehr Internet und mobile Medien jetzt auch eben mit einem iPad, mit einem Smartphone
ja,
oder
aber
was,
pass mal,
dass bei mir einfach, sag ich mal, die Nutzung von Printmedien wirklich massiv zurückgegangen ist.
Ja, aber pass mal auf, du machst jetzt den gleichen Fehler, wie die ganzen Homöopathie-Menschen machen, wo dann gesagt wird, ja, Studien haben gezeigt, Homöopathie bringt nichts, und dann sagen sie, ja, aber bei mir hat das was gebracht, oder ich kenne die Tante meines Onkels, hat das.
Das nicht, also ich habe das jetzt wirklich nur ich habe ja gesagt, also bei mir habe ich eben gerade
genau, aber du
willst das Anekdotische, das bringt dann halt
ja,
Weißbürung nicht viel.
Ja, genau, ja. Das sollte man halt nicht machen, deswegen gibt es ja Studien, um von dieser der Henner, sein Onkel, hat aber das gesagt. Ja,
deswegen finde ich das interessant und deswegen werde ich mir den auch wahrscheinlich dann mal anhören. Ja.
Der ist auch sehr, sehr, also schon fast professionell produziert, was er häufig gesagt hat, strukturelle Professionalisierung. Das wollte ich eigentlich am Anfang sagen. Wir senden jetzt nur noch auf Deutschlandfunk-Niveau.
Mhm.
Und darunter also machen wir es. Wir senden jetzt auch einmal die Stunde Nachrichten.
Ja. Unbedingt.
Ja, Holger hat ja gesagt,
was sagen Sie denn zu diesem Podcast?
Ja. Der nächste Podcast, mein lieber Herr Schmidt, ist der Zelluleute-Podcast, mindestens Dagenborg kennt.
Ja, hätte ich jetzt genauso in meiner Liste mit drin, ja.
Ja, weil das ist halt ein Filmpodcast, der so das Nonplusultra für mich der Filmpodcast ist. Weil das richtig große Filmnerds sind.
Darf ich dir da eine Frage stellen? Kennst du die Audioflix?
Ja, die kenne ich, aber das ist ja mehr so ein.
Ja,
ist schon. Und die kommen ja auch, die beiden sind ja seit mindestens 2 Jahren nicht mehr erschienen.
Soll jetzt wohl der Eddie.
Ja. Eddie sagt viel, wenn der Tag lang ist.
Gut, aber zu dem kommen wir dann später sowieso noch. Ja.
Also Zelluleute, wenn ihr mal richtig was über Filme erfahren wollt, dann hört euch die Zelluleute. Oder wenn ihr richtig viele Filme empfohlen, also die empfehlen pro Folge mindestens 20 Filme, die alle sehr gut sind. Und einer hat eine Filmsammlung über 5000 DVDs. Das sagt schon einiges.
Zelluleute mit C.
Ja, also wie Zelluloid, also das, wo früher mal die Filme drauf gedruckt waren. Mhm. Und statt Leut dann Leute.
Die Älteren werden sich dran erinnern, das war das vor der VHS-Kassette.
Eine Telefonzelle, das muss man kurz erklären, das ist eine Kabine mit einer Festnetzleitung.
Ja, genau, wie ist es wie ein Handy, bloß dass es fest dasteht.
Mhm. Sieht so ein bisschen aus wie eine TARDIS.
Nee, eine TARDIS ist ja, da ist zwar auch ein Telefon drin, aber das hat ja eine andere Funktion.
Genau, das ist nämlich so Notruf.
Die BBC hatte das Patent für diese.
Reingehen kann.
Ja. Die BBC hatte das Patent sogar für diese Box der Polizei abgekauft.
Okay, cool.
Weil da gab es dann irgendwie Fragen, ja, also das gehört ja eigentlich der Polizei, also eigentlich dem Staat. Also dann ist es ja im Grunde das Design der TARDIS gemeinfrei. Und das war ein bisschen das Problem für die BBC.
Aber ist die BBC nicht sowieso englisches Staatsfernsehen? Die haben ja sowieso ihre komplette Infrastruktur privatisiert. Und von daher wird da wahrscheinlich die BBC auch mit drunter gefallen sein.
Also auf jeden Fall fand ich das eine nette Anekdote. Was?
Die entsprechende Viva Britannia-Folge hören.
Zu Dr. Who?
Weil da hat er sich erst letztens mit der BBC auseinandergesetzt.
Ah, okay. Ja. Okay. Dann der siebte Podcast ist das Chaos Radio. Öffentlich-rechtlich, aber ja, es wird vom CCC gemacht, also so öffentlich-rechtlich kann es nicht sein. Ist halt einmal ein Blue Moon, einmal, ich glaube, der letzte Donnerstag im Monat, wo der CCC zu Radio Fritz kommt und eine Techniksendung schmeißt.
Jetzt aktuell mit dem Moderator Markus Richter, also Monoxid.
Wurde mal früher, das war so ein bisschen die Geburtsstunde auch von NSFW, weil dort Tim und Holgi aufeinander getroffen sind.
Der Pronte-Roffel.
Der was?
Und da waren auch gerne mal dann Frank Rieger dabei, ja, oder
Fefe.
Fefe. Also die aktuelle Folge dreht sich um Freifunk. Die habe ich auch teilweise gehört, aber dann wurde es mir irgendwie zu langweilig.
Was? Nee, Freifunk ist schon älter.
3. August?
Was? Die Freifunk-Folge ist aktuell.
Oh, dann haben sie wieder eine neue gemacht, weil ich glaube, über Freifunk gab es schon mal vor einer gewissen Zeit. Oder verwechsel ich das jetzt mit dem CRE? Das kann auch sein.
Ich habe schon mal ein CRE über Freifunk. Aber
stimmt, das habe ich gerade durcheinander, aber gut. Gewisse Schnittmenge ist ja da, ne? Kann ja schon mal passieren.
Die eine Sendung heißt Chaos Radio und die andere Chaos Radio Express. Also die hängen irgendwie zusammen.
Ja, die, also Chaos Radio Express ist ja im Prinzip aus dem Chaos Radio hervorgegangen, nämlich dass Tim einfach sich nicht an die strikten Regeln mit, du hast jetzt nur irgendwie 2 Stunden Sendezeit, musst davon noch so und so viel für Nachrichten abzwacken und dann muss das noch und das noch und das noch und ja, es ist halt Tim, ne? Und der will halt labern und der will sich da nicht irgendwelchen Zeitrahmen unterwerfen.
Aber wie hat er denn die Sendung Express genannt?
Ja, die Story von CAE ist auch interessant. Das war ja erst bloß so ein kurzes News-Format. Und dann hat er gemerkt, das funktioniert nicht, das muss ich anders machen. Da mache ich lieber ein langes Interview, wo man draus. Das ist halt so mit der Zeit entstanden.
Aber das
am Anfang gab es da noch Musikbetten. Und dann hat Tim halt gemerkt, Musikbetten, nee, das funktioniert nicht. Das mache ich schon wieder raus.
Finde ich auch ganz schlimm. Musikbetten sind die Hölle. Mhm. Das kann ich nicht haben.
Musikbetten gab es ja auch im Chaos Radio am Anfang noch.
Ja.
Und in der Zwischenzeit, als der Holgi das für ein halbes Jahr gemacht hat.
Genau.
Ganz schlimm.
Ja. Nee, Pronto-Roffel ist Google It. Also, das ist, war das?
Den habe ich gehört.
NSFW? Ja, das war ein NSFW, ne? Ja, Google It.
Lebensaufgabe wäre, alle CRE-Folgen, alle Chaos Radio-Folgen und alle NSFW-Folgen nochmal nachhören.
Puh, da bin ich gar nicht so weit davon weg.
Oder mindestens einmal gehört haben.
Das Problem dabei ist, dass sehr, sehr viele von den ganz, ganz alten, also von den ersten Chaos-Radio-Folgen ganz einfach verschollen sind und die will teilweise niemand nochmal veröffentlichen. Also
ja. Aber so mal so das Komplettwerk der so das Urgestein der Magma-Kern,
die Podcast-Szene. Die Podcast-Dreifaltigkeit.
Genau.
Das ist dann aber die Themen-Dreifaltigkeit.
Ja, ich mache jetzt noch ein bisschen durch, damit ihr habt ja auch noch jeweils zehn Podcasts, die ihr bereden wollt. Dann habe ich Comic Review, das ist ein Podcast, der nicht so lange geht, der wird vom ich glaube auch Erik heißt er, vom Kinocast gemacht. Und in jeder Folge stellt er eine Comic-Ausgabe vor. Und es sind meistens Comics, die außerhalb des Mainstreams agieren und ja, die er gut findet. Von Fortsetzung folgt ist der Vater-Podcast. Auch ein Kinopodcast. Und der Erik macht das halt alleine, ist ein Solo-Podcast, was ich ja immer sehr bewundere, wenn Leute sich alleine vors Mikro setzen. Also wenn man Comics empfohlen bekommen möchte, die so ein bisschen unterm Radar fliegen, dann hört man Comic Review.
Comic Podcast, Christopher.
Ach, unsere beliebte Rubrik, wann kommt in der neue Folge Origin Story?
Genau.
Ja, wie gesagt, diese Woche oder nächste Woche. Jedenfalls noch bevor Guardians of the Galaxy ins Kino kommt.
Mach das doch einfach so, wie es damals bei Duke Nukem war, when it's done.
Ja, it's done, when it's done, lieber Erik. Okay, danach kommt CRE, da haben wir schon gerade eben drüber gesprochen. Jetzt überspringe ich mal zwei. Das eine wäre Hardcore History, den wir letzte Woche vorgestellt hatten oder den der Erik letzte Woche vorgestellt hat. Habe ich auch noch nicht gehört. Dann käme einer meiner eigenen, nämlich das tägliche Logos. Den will ich jetzt hier auch nicht so vorstellen. Der 10. Podcast in der Reihe wäre das tägliche Wort vom Herrn von Speck. Das ist ein täglicher Podcast, der aber nur 5 Sekunden pro Folge dauert und wo er oder andere Sprecher ein schönes Wort einsprechen, das eingereicht geworden war oder das sie selber schön finden. Ich kann mal ein paar vorlesen. Potts Blitz kam heute, davor war Bar, davor war, das war meine Einreichung, Schiffsschaukelbremser. Und Quietschwedel, Velociped, Lavieren, Googlejar, also einer, der macht immer so hessische Worte. Davor kommt Hurenkind. Mhm. Das ist ein Ausdruck aus der Layout-Szene.
Aus der Typografie.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, wenn eine Zeile oder wie, was ist ein Hurenkind?
Lass mich das nochmal zusammen. Wenn du
ich habe Typografie veraltend. Eine einzelne Zeile eines Absatzes, die auf einer neuen Seite steht, während die andere Zeile noch auf der vorherigen.
Es gibt Schusterjungen und es gibt Hurenkinder. Genau.
Also wenn man schöne Wörter finden möchte, dann kann man das tägliche Wort abonnieren. Das nimmt auch nicht wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Also das ist wirklich nur das Wort, das einmal gesagt wird und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei. Ja, das waren meine 10 Podcasts, die als erstes in meinen Podcatcher kommen.
Das war nochmal dein erster?
Das sage ich nicht, das musst du in der Folge nachhören.
Okay.
Ja, Erik, willst du erst? Soll ich erst?
Ja, dann mache ich. Mhm. Ich versuche so ein bisschen eure, die ihr schon genannt habt, so ein bisschen wegzulassen.
Ja, aber trotzdem 10, also dann einfach.
Ja.
Genau.
Also bei mir wäre der allererste alternativlos. Mhm. Mit Refe und Frank.
Das ist auch so ein Podcast, der alle Jubeljahre erscheint.
Ja, der kommt ja auch eher unregelmäßiger. Der kommt, wenn es was gibt.
Ja, oder wenn sie Zeit haben.
Genau.
Aber das ist halt so ein. Ich glaube, die letzte Folge war sogar mit Linus. Das war ja dann das die unheilige Dreifaltigkeit. Der Nerd-Podcaster. Warte, ich schau mal gerade. Wieso habe ich alternativlos nicht abonniert?
31 über Diskursforum war das letzte.
Ah, da haben sie sich über das, wie man sich im Internet unterhält. Das ist so eine der Podcasts, die man mal rahmen sollte und sich an die Wand hängen sollte.
Mhm. So, ich finde es ja auch
so, oder?
Ich fand es ja relativ lustig, weil ich meine, Fefe ist halt Fefe und eigentlich wirklich einer der größten Trolle, ja, nicht direkt Trolle, aber doch, er trollt schon ganz gerne mal ordentlich rum. Und dass der sich quasi über Trolle unterhält, kann man sich wirklich, wie gesagt, einräumen und an die Wand hängen.
Ja, also es ging ja, das Ausschlag war ja, dass Linus diesen Refefe aufgesetzt hat, wo es man dann unter den Kommentaren, unter den Artikeln kommentieren konnte, was man ja beim Original-Fefe-Blog nicht machen kann.
Mit Absicht.
Ja, dazu schaue man sich den Vortrag auf der Republika 2013 an, über die Trolldrossel. Oder wie ja, ist es, Trollforschung? Irgendwie sowas.
Der Vortrag war echt gut, ja.
Ja, das war ja, glaube ich, von Linus, ne?
Ja, Linus-Vorträge sind immer genial.
Ja, also egal über was er redet, ob er jetzt gerade über, was war es noch, die E-Mail oder
ja, Bullshit, oder? Der auf dem 30C3 Bullshit
ja, Made in Germany. Der ist wirklich auch richtig gut,
stimmt. Ich kann da noch kurz eine Geschichte erzählen. Von den Datensprung 2012.
Ja.
Da wollte Linus einen Vortrag halten, ging dann auf die Bühne und hat so gesagt, naja, ich konnte den Vortrag jetzt nicht so halten, hat kurz auf dem Laptop seine Folie gezeigt und irgendwie hat wie heißt denn gleich das Präsentationsprogramm von Apple?
Keynote.
Hat Keynote seine Pfeilgrafiken total zerhauen und kaputt gemacht, was ja öfter mal passiert irgendwie. Und dann war halt Tim noch da und hat spontan gesagt, okay, ich schließe mein Equipment an und dann nehmen wir halt zu dem Thema live auf der Bühne eine Netzpolitik-Folge auf.
Oder so.
Ja, und ist auch quasi ziemlich genauso gut war wie ein Vortrag von Linus oder wenn nicht sogar noch besser.
Ja, wie gesagt, vom 30C3 Bullshit Made in Germany, also der ist echt so toll.
Mein zweiter Podcast in der Liste wäre Angegraben. Die Erklärung spare ich mir jetzt. Da kommt ja dann noch was.
Ach so, ist das dein Tasty für die Podcast-Vorstellung?
Hm?
Okay. Ja?
Dann kommt Apfelklatsch bei mir. Das ist halt so ein Apple-Talk-Podcast über Apple-News, aber nicht nur, sondern auch andere Technik-News. Und der eine ist so ein Gadget-Freak, der stellt dann immer so Beanbags und was denn für allen Scheiß vor.
Ich muss ja sagen, den Apfelklatsch habe ich ja lange gehört. Aber dann wurde es mir zu nervig, weil die mir, also ich hätte nie gedacht, dass ich mal sowas sage, aber die haben mir tatsächlich zu viel über Gadgets geredet. Ja. Weil die haben immer Gadgets vorgestellt, die mir total nicht gefallen haben. Also die fand ich einfach nicht toll. Und da habe ich gesagt, habe ich keinen Mehrwert von diesem Podcast und jetzt habe ich den deabonniert. Ja, so, weil mir das wirklich zu viel Apple-Technik war oder Apple-Gadgets.
Das finde ich lustig. Du hörst einen Podcast an, der Apfelklatsch heißt, und der wird ja dann plötzlich zu Apple-lastig.
Ja. Deswegen habe ich ja den ganzen Podcast deabonniert.
Mein vierter Podcast ist dann, ich lasse immer ein paar aus, die Brüllaffen-Couch. Die dürfte euch vielleicht auch bekannt sein.
Nein.
Ist wieder so eine Laber-Podcast-Runde, aber nicht bloß Männer. Ist meistens manchmal sogar zwei Mädchen dabei. Und da geht's halt auch immer als mögliche Technik. Meistens irgendwelche Serien, Filme und halt, ja, so Sachen.
Aha.
Quasi das, was wir hier machen. Also
du empfiehlst hier unsere Konkurrenz, das finde ich ja sehr schön.
Das finde ich fair, also. Ne? Ich meine, die Leute sollen ja wissen, dass es Alternativen zu uns gibt.
Wir dürfen ja nicht das Monopol auf die Lava-Podcast bekommen, sonst kommt das Bundeskartellamt in geheimen Podcast-Absprachen.
Ja, das auf jeden Fall. Als fünftes Colinas Erben. Das ist ein Schiedsrichter-Podcast. Das ist ganz interessant, wenn man sich ein bisschen mit Fußball interessiert und die Bundesliga verfolgt, weil sie da immer nochmal einen erfrischend neuen Blick auf gewisse Situationen liefern und halt das Regelwerk auch erklären.
Mhm. Ja, also Fußball interessiert mich null.
Okay. Dann habe ich als sechstes Ding Kompott. Hört den jemand von euch?
Nein. Also ich nicht.
Ich habe mal reingehört, aber ich verstehe das Konzept irgendwie nicht. Kannst du mir was erklären? Das ist irgendwie so dreigeteilt, aber ich komme nicht ganz dahinter.
Der Kompott hat so einen News-Podcast eigentlich. Er liest die News vor, die er bemerkenswert fand in der Woche und erzählt halt seinen Kram dazu oder halt ab, wenn er irgendwas total bescheuert oder beschissen fand.
Also so ein bisschen Sunday Morning Cast bloß in Ernst.
Ja.
Und es geht keine 3 Stunden.
Freiheit.
Aber der hat irgendwie nur so, der hat immer Teil 1, Teil 2, Teil 3, wie ist denn das?
Ja, der macht 3 Teile. Also die ersten 2 Teile macht er immer hier Politik und Wirtschaft. Und den 3. Teil ist dann Technik. Und
wieso veröffentlicht er das nicht als ein Podcast und teilt es dann innerhalb des Podcasts in Teil 3 in 3 Teile auf?
Also, wie er das genau aufzeichnet, wundere ich mich auch immer wieder. Ich glaube, er nimmt am ersten Tag das, was er am Anfang labert auf, immer sein Intro und so. Und dann geht er jeden Tag spazieren, nimmt das auf und haut das dann um 8 abends raus.
Also er nimmt das auf, während er durch die Gegend spaziert?
Ja, genau.
Ah, okay. Ja, dann verstehe ich das. Ist auch komisch, wenn da jemand entgegenkommt und der redet einfach mit sich selber.
Ja gut, ich meine, das ist ja in Zeiten von Smartphone und Headsets jetzt nicht mehr so ungewöhnlich.
Ja, aber wenn man fragt, entschuldigen Sie, was machen Sie da? Ich nehme einen Podcast auf.
Ja, so eine Situation gab's da schon. Da wurde ja von irgendeiner komischen älteren Dame gesprochen. Junger Mann, was machen Sie da?
Ich rede in meine tote Katze.
Ich hätte gehört, eine tote Katze, der man den Hals umdrehen kann, dann kann man dort reinsprechen.
Genau. Ja, das ist schon die Nummer 6. Ja.
Weiter?
Dann CAE halt, ist klar. Kulinarikast.
Mhm.
Da muss ich ja sagen, ich hab's ja persönlich so überhaupt nicht mit Kochpodcasts.
Dann hör dir mal die Kombüse von Vrind an. Das ist für Einsteiger.
Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht kochen könnte oder kochen nicht prinzipiell interessant finde, aber irgendwie, ich komme mit dem Format Koch-Podcast irgendwie gar nicht klar.
Also das, was bei mir Fußball-Podcasts sind, sind bei dir Koch-Podcasts.
Und Fußball-Podcasts.
Und dann kommen noch zwei. Den einen, den habe ich schon ewig bei mir drin, nur noch keine Folge davon gehört. Der heißt App des Monats. Und der letzte ist das viel gepriesene Eingeladen-Feature mit Herrn Martinsen und der Frau Kariert.
Wo ja auch schon ewig und drei Tage keine Folge mehr erschienen ist.
Mhm.
Aber
ja, da möchte ich auch mal anfangen.
Ja.
Der Herr Martinsen hört das ja auch.
Ja, aber der Herr Martinsen würde dann sagen, ja, da ist was in Planung, das kommt bald.
Hm.
Also wahrscheinlich wollen sie da nur den Leidensdruck erhöhen. Das ist so Angebot und Nachfrage. Erst wenn da 1000 Flatterspinnen eingegangen sind, wird die nächste Folge veröffentlicht.
Ja, wobei ich schon finde, dass ja das Eingeladen schon auch noch ein teilweise bisschen aufwendigeres Format ist und.
Ja, natürlich. Das muss ja richtig produziert werden.
Eben. Ja, dann muss ich mal gucken, was da jetzt bei mir überhaupt noch übrig bleibt, weil vieles davon ist teilweise oder eigentlich schon ziemlich viel aus meinem Podcatcher ist jetzt eigentlich schon genannt worden. Ich habe natürlich jetzt, wie gesagt, bei der Apple-App ist es halt so, dass sie dir als erstes die Podcasts reicht, die du als letztes abonniert hast. Die ganze Sache jetzt nicht unbedingt einfacher macht.
Dann mach mal die Podcasts, die du als erstes abonniert hast.
Nee, ich würde jetzt trotzdem erstmal sagen, also momentan bei mir halt jetzt noch drin sind die zwei Radio-Rollenspiele, die Mondwandler und halt Jacobs Goldner Käfig. Den hatten wir schon, die Sterngeschichten hatten wir noch nicht.
In der letzten Folge.
Ja, gut. Aber den habe ich halt auch drin, den höre ich jetzt auch ziemlich häufig. Sind halt, was ich sehr angenehm finde, immer so kleine, angenehme Häppchen von so ungefähr einer Viertelstunde. Ja, Zelle Leute hatten wir auch schon. Resonator mit Holger Klein und der Helmholtz Forschungsgesellschaft.
Gemeinschaft,
Entschuldigung. Die Datenschorle. Finde ich ist saugeiler Podcast. Ich erwische mich immer wieder dabei, wenn ich das Zeug draußen höre, dass ich debil grinsend durch die Gegend laufe.
Ist das der mit für die Banse?
Nee, der ist also produzieren tut das dem Chris Marquardt, sein kleiner Bruder.
Ach, sind die verwandt, die Marquardts von Datenschorle?
Ja, ja.
Ah, okay.
Der Peter ist der kleine Bruder vom Chris, also von dem Foto-Podcast Chris. Und
ist ja die ganze Family gesagt, beim halt Podcasten.
Seine Mutter schreibt, glaube ich, Bücher, also Kochbücher, aber es ist wieder was anderes. Der übrigens, aber der Peter, ziemlich cooler elektronischer Musiker ist, das Zeug kann man auch bloß mal empfehlen. Last Future nennt sich der. Was habe ich noch alternativlos? Hatten wir schon. Ich habe ja, wie gesagt, immer noch den Game One Plauschangriff bei mir im Podcatcher drin, auch wenn das Format jetzt eigentlich als beendet erklärt ist.
Ja, aber
ich habe ja doch gehofft,
wenn die Leute das noch nicht kennen, dann haben sie ja genug zu nachhören.
Das auf jeden Fall. Also da erwarten euch, ich glaube, mehr als 300 Stunden Audiomaterial über Spiele im Allgemeinen, Spielkultur, Filme, Serien, glaube also, ich noch mit.
Meine Lieblingsfolgen ist der Dreiteiler zu Halo.
Ja, der ist super.
Und der Folge über Spielemagazine. Ich glaube, die habe ich, glaube ich, 10-mal gehört, die Folge.
Mhm. Und der Silent Hill Podcast.
Ja. Und was war noch?
Der Lost Podcast. Hat der Game Boy einen Plauschangriff dann eigentlich auch was mit dieser Fernsehsendung zu tun?
Ja, aber dazu kommen wir dann später. Weil da in die Richtung quatschen wir dann nachher sowieso noch ein bisschen. Was habe ich noch drin? Ein Retro-Zirkel. Ich bin ja doch dann so ein bisschen ja, spielaffin, selbst wenn ich selber jetzt nicht mehr so viel zum Spielen komme. Ich kenne halt noch den ganzen alten Kram so aus der 8-Bit-Zeit und der Retro-Zirkel, der macht eben genau das. Und was du vorhin meintest mit, es wird halt vorher gesagt, was in der nächsten Sendung besprechen. Man muss vielleicht erstmal sagen, Retro-Zirkel ist halt der Marp von den Coding Monkeys, die Lucy und der Nils.
Lucy kennt der man Martin. Vielleicht von die Lucy oder auf Twitter Autofokus kennt man vielleicht von Kleiner 3, dem Blog.
Ja, und Martin, also Marp, ist ja von den Coding Monkeys, die ja zum Beispiel auch diese Rules gemacht haben.
Rules!
Ich glaube, Schätzki ist da noch mit dabei.
Mhm. Ja, ist wie gesagt halt ein schöner Podcast so zur 8- und 16-Bit-Ära von Computerspielen. Wie gesagt, das eine oder andere hat man vielleicht als Kind noch selber gespielt und ja. Was ich ganz schön finde, ist, dass es sich nicht nur die ganzen alten Konsolentitel von Nintendo oder von Sega vornehmen, die gehen da eigentlich relativ gut gemischt durch und hier und da gibt's halt dann auch mal irgendwie was vom Amiga oder was vom C64 oder was aus der ganz, ganz frühen PC-Ära. Schöner Podcast, Mikrodilettanten muss ich, glaube ich, auch nicht viel dazu sagen. Oder?
Ja, ich höre sie nicht, aber kenne sie.
Ja, man kennt sie halt. Ja, ich schaffe es, die zu hören.
Ich sag mal so, das ist nicht meine Tasse Podcast.
Ja, ist halt auch so ein eigentlich typischer Laber-Podcast mit drei Männern und ich finde es, ich höre den eigentlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, hauptsächlich wegen Phil. Weil Phil irgendwie so eine total seltsam lustige Art hat und einfach mal auf Knopfdruck wirklich richtig schön lustigen Scheißdreck erzählen kann. Was bei mir so ein bisschen so eine Schere im Kopf aufgemacht hat, war, ich glaube, es war auf der Republika, wo sie mit einem Textilvergehen so einen richtig ernsthaften Fußball-Podcast gemacht haben und Phil da wirklich auf einmal ernsthaft erzählt hat. Und ich wirklich so echt ein bisschen drauf gewartet habe, ja, wann kommt denn jetzt der Blödsinn, weil ich den halt wirklich nur aus dem Kontext kannte. Und
Ja, jetzt bei der WM haben sie das auch gemacht.
Ja, ich weiß schon. Aber
haben
ich
habe danach noch eine Folge gemacht über hier, ja, haben wir denn jetzt ein Nationalismusproblem? Und da hat der Phil auch total ernsten Kram erzählt.
Ja, das ist irgendwie, wie gesagt, eben seltsam, wenn du den halt nur aus dem Mikrodilettanten kennst und dann eben drauf wartest, dass da halt wieder irgendwelche Scheißdreck kommt. Wie gesagt, aber ich finde den sau komisch. Die anderen zwei sind eigentlich auch, also ich höre sie eigentlich ganz gerne, Mikrodilettanten. Ab und zu störe ich dann selber mal, wenn sie live aufnehmen im Chat. Da komme ich aber momentan leider nicht wirklich dazu. Ja, was habe ich noch? Hoaxillas natürlich. Wie viel habe ich jetzt eigentlich schon?
Egal, mach einfach noch mal 10.
Na gut, ja. Mach einfach noch mal 10. Hoaxillas habe ich natürlich bei mir auch mit drin. Zirkelbauschangriff, alternativlos, gut. Jetzt haben wir von den großen Raumzeit. Da muss ich, glaube ich, nicht wirklich viel erzählen.
Hast du denn noch eine Perle, so einen Geheimtipp?
Eine Perle, ein Geheimtipp? Jetzt so, wenn du mich da so fragst, nein. Nee, habe ich echt nicht.
Du bist Mainstream-Podcast-Hörer.
Kann gut sein. Ist mir aber wurscht, ich höre halt an, was mich interessiert und ich habe halt jetzt nicht mehr so effektiv so viel Zeit, dass ich halt, weiß ich nicht, irgendwie 60 Podcasts bei mir im Catcher habe und die dann halt sukzessive nachhöre. Deswegen, ja, ist mir aber ehrlich gesagt Latte. Also ich habe zum Beispiel bei Frind noch eine ewig lange Latte an Sendungen, die ich mal noch hören müsste.
Latte.
Knie. Wie gesagt, Zelluleute habe ich ja halt bei mir auch drin.
Du sagst, du hast 60 Podcasts.
Was?
Nie. Hört ihr den neuen Forecast?
Den was?
Ist auch wieder da.
Forecast von der Hörsuppe.
Der kommt mir immer zu spät. Als dass er für mich ein richtiger Forecast sein könnte.
Ich finde das Format halt ganz lauschig. Immer bloß so 5 bis 10 Minuten maximal. Und dann ist man informiert, was so am Tag halbwegs los ist.
Gut. Wie gesagt, ich ja eh Mainstream-Hörer. Ich habe übrigens nicht 60 Podcasts bei mir am Catcher.
Sondern
jetzt aktuell gerade 17, wovon eben noch ein paar jetzt mittlerweile verweist sind, eben wieder Game One Plauschangriff wie Not Safe for Work, aber ich will die halt irgendwie, ich will sie drin lassen.
Also ich sag mal, wenn ich aus meinen Podcasts, meine eigenen Podcasts rausrechne, die ich ja nur drin habe, um zu kontrollieren, ob der Feed funktioniert, dann bin ich bei knapp 90 Podcasts im Feed.
Das ist schon ordentlich, also.
Bei mir sind 86, wenn ich die Kulturpessimisten noch ausrechne.
Du musst ja auch wissen, ob der Feed funktioniert.
Ja.
Nee, ich werde dann halt immer.
Ich habe abonniert, um zu wissen, wenn die neue Folge da ist.
Oh ja, hackt auf mir rum, super. Habe ich einmal einen Fehler gemacht und dem lieben Angbor das nicht auf dem Tablett serviert, dass die neue Folge kommt. Und schon bin ich der Buhmann.
Ja, eine kleine Menschen auf Twitter hätte ja schon gereicht, weil ich will das ja dann auch retweeten.
Dass, ja, ich dachte, Leute, die mir wenn du den Kulturpessimisten folgst, dann siehst du, wenn ich die neue Folge veröffentlicht habe.
Ja, ich komme halt jetzt momentan über den Tag nicht wirklich so dazu, in Twitter reinzugucken und dann ballert das halt irgendwo durch meine Timeline durch ungesehen und das ist halt in dem Moment passiert. Man müsste irgendwie bei so einer Twitter-App einfach bloß Alerts einstellen, dass du halt, wenn du
auf einem bestimmten... Du hast doch App.net, oder?
App.net habe ich mal probiert, ist not my...
Du machst dir einen kostenlosen App.net-Account, dann holst du dir App.adn Broadcasts und dann schicke ich dir meine Push-Benachrichtigung, wenn die neue Folge kommt.
Mhm. Und du abonnierst das Ding einfach, dann siehst du ja auch, wenn die neue Folge da
ist. Ja, aber da hat er über den Tag nicht Zeit, seinen Podcatcher mal zu kontrollieren.
Ja, aber das könnte ich eventuell auch machen.
Also ich schicke dir das nächste Mal eine DM, wenn die neue Folge kommt.
Ja, DM brauchst nicht.
Einfach
nur. Ja, kriegen wir schon irgendwie, glaube ich, hin.
Ja, ja. Aber wir diskutieren jetzt hier keinen Interner.
Eben.
Sondern machen weiter mit dem. Du warst durch mit deinem Podcast, oder?
Mehr habe ich nicht. Wie gesagt, sind bei mir plus 17 und davon sind halt doch eine Reihe bei euch schon reingefallen. Von daher muss ich die ja nicht
doppelt besprechen. Ja. Dann kommen wir zu den Podcast-Vorstellungen. Was?
Ja, nur so, weil ich meine, wir haben ja jetzt schon einen ziemlich guten Blog.
Ja, aber wir haben da eine durchziehende Rubrik, wo wir immer jeder einen Podcast vorstellt. Das muss jetzt einfach sein. Das war jetzt etwas unglücklich, gebe ich zu, aber jetzt machen wir es trotzdem. Ich sag mal, der Erik fängt an.
Ja, ich habe da einen kleinen Geschichten-Podcast rausgesucht. Der heißt Rausgehauen, ist von Stefan Thesing. Bekannt vielleicht aus so Produktionen wie Spoiler Alert oder Troja Alert oder dem Utopia-Podcast. Und auf Twitter bekannt unter @Hirnblockade. Und da liest er halt, wenn er mal wieder eine neue Kurzgeschichte geschrieben hat, die entweder in einem oder in mehreren Teilen vor. Und da lädt er auch Leute ein, quasi Remixe zu den Geschichten zu machen. Und zu einer ist da auch schon so ein teilweise Hin- und Her-Schreiben entstanden zwischen ihm und dem Hobbykoch Kai Daniel Du. Und wir schreiben das jetzt immer so hin und her episodenweise weiter. Da hieß die erste Folge davon, glaube ich, Zwischenräume oder so. Ist zu empfehlen.
Ja. Angbor?
Waren lange keine neuen Folgen, deswegen weiß ich jetzt nicht mehr, ob das mit Audio-Unterlegung ist, aber ich glaube, er macht auch ein bisschen mit Stimmung und so wie beim Radio-Rollenspiel quasi mit Atmo.
Also so mehr so hörspielmäßig schon.
Ja. Mhm. Ist echt gut produziert. Kann man mal hören.
Tja, ich meine, da ja jetzt eh schon die Hörerschaft eigentlich fast so meinen kompletten Podcatcher kennt, wie gesagt, hört euch Datenschrolle an. Ist lustig, es geht hauptsächlich wirklich um Technikthemen. Es geht schon eine Menge um Richtung Apple, weil die Podcaster selber.
Das steht bei dir aber doch gar nicht in der Liste.
Die habe ich aber jetzt gerade eben schon.
Du wolltest Liste? Angegraben ich vorstellen.
Ich wollte angegraben vorstellen.
Angegraben drin.
Hast du dich so angemeldet?
Oh ja, Entschuldigung. Ja, dann mache ich natürlich den. Ja, den habe ich natürlich noch mit drin angegraben. Ich dachte, den hat der Erik vorhin schon ein bisschen angerissen, aber gut.
Ja, deswegen hat der extra nichts dazu gesagt, damit du den vorstellen kannst. Also,
herzlichen Dank. Ist von der Butler, den man vielleicht von Twitter kennt, wodurch ich eigentlich auch erst auf den Podcast gestoßen bin. Der Butler ist Archäologe. Jetzt nicht unbedingt in dem Sinne, wie man das vielleicht im Kopf hat, mit Hut und Peitsche. Halt wie Indiana Jones, sondern halt schon ein bisschen, also doch eine ganze Ecke ernsthafter und richtig halt. Und der macht eben auch einen Geschichtspodcast, aber nicht, dass er Geschichten erzählt, sondern er spricht halt über Geschichte, über Mittelalter, über irgendwelche amerikanischen Kulturen wie jetzt Azteken oder es gibt eine Episode über Erich von Dinningen und seine sein seltsames Geschichtsverständnis. Also wirklich ein schöner Schnitt quer durch die Geschichte und sind auch meiner Meinung nach sehr angenehme Häppchen. Also die sind jetzt nicht zu lang, die Podcasts. Also ist, glaube ich, kaum einer, der mal über eine Stunde geht. Sind meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde lang. Und ja, das ist, wie gesagt, wenn man sich ein bisschen für Geschichte interessiert, dann kann man sich den gerne mal anhören. Mhm. Momentan übrigens, was mich wieder zu einer anderen Liebe von mir bringt, die aktuelle Episode, die nennt sich, also zumindest ist das mein, glaube ich, meine letzte ungespielte. Nee, es ist die letzte. Romanes E und Domus. Mhm. Römer geht nach Hause. Dreht sich um Graffiti und Pompeji, die habe ich auch noch nicht gehört. Ich denke mal, die werde ich mir dann wahrscheinlich morgen auf dem Arbeitsweg geben.
Zu Graffiti im alten Rom habe ich ein Reklamheftchen hier rumliegen, wo mal jemand alle Graffitis Roms in ein Reklamheftchen ausgerechnet gepackt hat. Die hauptsächlich daraus bestehen, sowas wie Flavia bläst für 3 Silberlinge oder hier habe ich Julia gefickt. Also selbst die Römer haben sich im Lateinischen nicht so gewillt ausgedrückt wie die Leute, die in den Schulbüchern überliefert wurden.
Was ich jetzt ehrlich gesagt, also Erik?
Zum Thema angegraben war noch was mit dem Feeds. Ich glaube, das muss man mal neu abonnieren, weil er da was geändert hat.
Okay, ich bin jetzt...
Das könnte uns ja nie passieren.
Nee, wir ändern ja nie irgendwas an unseren Feeds.
Nein. Wir senden ja auf Deutschlandfunkniveau.
Ja, eben. Ja. Und da passen solche Sachen halt einfach von vornherein. Also da sind wir dann halt auch Profis. Ich habe den noch gar nicht so lang bei mir im Podcatcher drin, weshalb mich das wahrscheinlich gar nicht weiter betrifft. Aber ja gut, wenn ihr schon ein bisschen länger habt, dann... Oder ich wundere, dass da vielleicht keine neuen Folgen kommen.
Deswegen ist es immer gut, seinen Lieblingspodcast auf Twitter zu folgen. Folgt @kultpes auf Twitter, damit ihr merkt, wenn der Feed geändert wird.
Da habe ich beim ersten Mal Kult Press gelesen.
Ja.
Und habe mich ganz schön gewundert.
Kulturpessimisten war zu lang für Twitter. Und ich finde das eine sehr schöne Abkürzung. Oh. Dann stelle ich auch noch meinen kleinen Podcast vor. Wer vielleicht In trockenen Büchern kennt von Alexandra Tobor, der wird diesen Podcast auch mögen. Das macht die Frau Fruvelin. Das ist eine Feministin, die so ein bisschen in die Kerbe von Frau Grünkariert schlägt, also eine sehr kluge und durchdachte Frau, die hatte einen Blog oder hat immer noch einen Blog. Und jetzt ist sie auch unter die Podcasterinnen gegangen und sie hat Soziologie studiert oder studiert das immer noch. Auf jeden Fall kennt sie sich in Soziologie aus und sie stellt in ihrem Podcast immer Paper vor. Also wenn man jetzt nicht direkt im akademischen Umfeld lebt und arbeitet, dann gehen Papers einem immer so ein bisschen vorbei und man kriegt ja nicht mit, was da gerade veröffentlicht wird. Das sind Papers, sind immer so kurze wissenschaftliche Aufsätze, also keine Doktorarbeiten oder sowas, sondern wo man so ein neues Forschungserkenntnis immer kurz raushaut. Und an die kommt man nicht einfach so ran. Also muss man erstens Geld draufwerfen und zweitens irgendwie in einem Uninetz sein. Und sie versucht halt, diese Papers zu lesen und sie auch dann vorzustellen. Und ja, macht dann auch Interviews im soziologischen Umfeld. Also die erste Folge ist jetzt vor kurzem erschienen. Die drehte sich um Kompetenzen. Also wie definiert man im soziologischen Umfeld Kompetenzen? Das ist ja interessant, das mal so definiert zu hören. Das ist Wissenschaftspodcast, hatten wir schon letzte Woche gesagt, ist ja gerade ganz groß im Kommen und ich finde, wenn man einem so kleinen Podcast hat oder einer neuen Podcasterin das Abo schenkt, dass die dann gleich Fame bekommt, das finde ich immer gut, wenn wir dir hier nicht so etablierte Podcasts vorstellen. Also wenn man sich so ein bisschen für Wissenschaftsbetrieb interessiert, man muss ja nicht selber studiert haben oder studieren, das ist auch für andere Leute interessant und auch so Papers können mal außerhalb des akademischen Betriebs interessant sein, dann hört euch Paperwald an. Ich glaube, den Titel haben wir noch gar nicht gesagt. Okay. Also heißt Paper und dann Wald. Nicht Paperwald, wie ich immer sagen will, sondern Paperwald.
Aber nicht die Jingles anmoderieren, das ist unprofessionell.
Das wäre total unprofessionell, deswegen spiele ich jetzt auch gleich den nächsten Jingle.
Ja, mach das mal.
Genie, I wish for your freedom.
One bona fide prince pedigree coming up.
What? Genie, you're free. I'm free.
I'm free. Quick, quick. Wish for something outrageous. Say, I want the Nile. Wish for the Nile. Try that.
I wish for the Nile.
No way! Oh, does that feel good? Oh, I'm free! I'm free at last! I'm hitting the road. I'm off to see the world.
Ja, so, damit, wir haben es ja im Prinzip schon in der Einleitung von unserer Sendung gehabt, sehr, sehr eigentlich, finde ich, schon ein trauriges Thema, eben, dass Robin Williams jetzt am Montag tot aufgefunden worden ist. Momentan laufen wohl noch die, habe ich mir heute sagen lassen, die Untersuchungen, ob es jetzt wirklich Selbstmord gewesen ist oder ob es ein natürlicher Tod gewesen ist. Die Vermutung liegt natürlich nahe. Es ist bekannt, dass Robin Williams Depressionen hatte.
Und Parkinson im Frühstadium.
Und Parkinson im Frühstadium, das ist jetzt auch noch dazugekommen. Und ja, wie gesagt, die Vermutung liegt halt nahe, dass es Selbstmord gewesen ist.
Aber wir wollen ja jetzt hier nicht seinen Tod auseinandernehmen, sondern sein Werk würdigen.
Ganz, ganz eben, ganz im Gegenteil. Wobei ich sagen muss, dass eben der Umstand seines Todes auf ein paar von seinen Filmen schon, finde ich, ein anderes Licht wirft. Gerade am Ende des Horizonts ist halt so ein Fall, wo ich sagen muss, wo es halt wirklich um Depressionen und Selbstmord und solche Geschichten geht. Ja, die Filme kriegen halt dann schon irgendwie nochmal so ein Geschmäckle. Also, wie gesagt, ja.
Mein Lieblings-Robin-Williams-Film oder, also ist bei mir so, ich hatte Robin Williams nie so direkt als Schauspieler auf dem Schirm. Also ich wusste schon, dass es den gibt, aber ich habe jetzt nicht aktiv Robin-Williams-Filme geschaut. Aber zum Beispiel Good Morning Vietnam fand ich dann einen doch sehr tollen Film, wo wir auch schon was draus gehört haben. Und ich habe mir jetzt auch gestern noch die Dead Poets Society oder auf Deutsch der Club der toten Dichter angeschaut. Und das ist auch ein sehr toller Film. Aber ich glaube, der Erik war da schon etwas mehr von beeindruckt. Der hatte sich da schon
so geäußert. Den Club der toten Dichter habe ich gerade heute noch geguckt.
Ja,
ja, den fand ich schon beeindruckend.
Kanntest du den Film vorher schon?
Nö.
Nö?
Also so vom Namen her, aber ich habe
es ging bei mir ähnlich. Ich habe den ja auch erst gestern gesehen.
Und er hat auch ein paar interessante Plot-Twists drin, die man nicht so vielleicht erwartet.
Also ich muss sagen, ich habe Robin Williams als Schauspieler sehr, sehr bewusst wahrgenommen. Also ich muss auch sagen, dass Robin Williams wirklich zum einen meiner wirklichen absoluten All-Time-Favorites als Schauspieler gehört. Also ich glaube, bei mir war es sogar, dass ich irgendwann mal mit, lass mich 15 oder 16 gewesen sein, Good Morning Vietnam irgendwo im TV gesehen habe und mir bloß so gedacht hatte, wow, was für ein Film, und habe dann, gut, man kannte den vielleicht vorher schon irgendwie aus Hook noch ein paar anderen Filmen, aber irgendwann habe ich dann wirklich so, ja, das ist ein toller Schauspieler, den sehe ich gern, und wenn ein Film mit ihm rausgekommen ist, dann habe ich schon versucht, dass ich den auch irgendwo in irgendeiner Form gesehen habe, halt als DVD oder im Kino oder so. Es gibt ja da noch zum Beispiel die, sag ich mal, jetzt nicht ganz so bekannten und ganz so großen Filme. Ich meine, gut, Good Morning Vietnam zum Beispiel ist halt ein absoluter Klassiker. Also den, finde ich, sollte man schon mal gesehen haben. Aber es gibt zum Beispiel auch One Hour Photo, der mit Robin Williams gewesen ist, oder beziehungsweise was wir jetzt gerade im Intro beziehungsweise im Jingle jetzt gehabt haben, dass er einfach auch Animationsfiguren seine Stimme beziehungsweise damit eigentlich auch sein Acting geliefert hat, weil zum Beispiel eben Genie aus Aladdin von Disney ja schon sehr von dem sehr, sehr schnellen Umschalten zwischen irgendwelchen Charakteren und Stimmen total gelebt hat.
Also jetzt, als ihr den Namen Hinter dem Horizont erwähnt habt, das kam mir dann auch bekannt vor und habe jetzt gerade mal noch gegoogelt und da ist mir aufgefallen, dass ich den auch schon gesehen habe.
Ist meiner Meinung nach, also erstmal natürlich ein prinzipiell total toller Film. Sehr, sehr, sehr bildgewaltig, finde ich. Also der Film hat einfach unglaublich schöne Bilder teilweise und teilweise aber auch sehr, 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 sehr gruselige, kalte. Also der spielt wirklich auch damit und
Ich fand am Anfang die Idee in der Handlung ein bisschen komisch, aber das ist ja das mit dem, wo er am Anfang stirbt und quasi sein Afterlife gezeigt wird.
Der kriegt das Afterlife jetzt erstmal so schön mit schöner Himmel und alles rosa und toll und merkt dann aber eben, dass seine Frau mit dem Tod von eben ihm und seinen Kindern nicht zurechtkommt und da eben auch in tiefe Depressionen, wie gesagt, der Film kriegt halt durch die Situation, durch den Tod, dann halt schon noch mal ein bisschen eine andere Färbung noch mal extra dazu. Und und die kommt halt nämlich damit zurecht und nimmt sich dann wohl letztendlich auch noch das Leben. Und er versucht halt dann seine Frau quasi so aus dem dunklen Afterlife, weil wir alle wissen ja, der Bibel steht ja, wenn man sich umbringt, dann ist das nichts mit Himmel. Und versucht halt die Frau da aus dieser dunklen Welt irgendwo zu befreien. Und das ist, wie gesagt, also
interessanterweise ziehe ich da ein paar Vergleiche irgendwie zu Inception, wo da ja auch so eine Story drin ist mit seiner Frau und da muss er ganz runter und da irgendwas in Ordnung bringen.
Die sich ja in der Dings in der Welt da verloren hat, in der Traumwelt. Wobei ich da sagen muss, unter dem Horizont schlägt da schon ein bisschen eine andere Kerbe. Also das spricht. Der ist halt auf der einen Seite ist er halt irgendwie total Meta, weil der eben mit diesen verschiedenen Ebenen spielt und Afterlife, also das Leben nach dem Tod und schon dadurch so die ein oder andere philosophische Frage aufwirft und
Aber es ist schon halt die indische Spielrichtung.
Ich finde, das hat meiner Meinung nach weniger Ebenen, also weniger verwirre, absichtlich verworrene Ebenen als Inception. Also Inception geht da schon nochmal, we have to go deeper, also.
Was ich ja auch bei Dead Poets Society interessant fand, da gab es ja auch dann eine Szene mit einem Selbstmord, ohne das jetzt zu spoilern zu wollen. Ich fand gerade in, also ja, also ich finde, Robin Williams ist so ein Schauspieler, der schafft zwischen lustig und ernst einen ziemlich guten Spagat zu schaffen.
Also wie es heute Morgen oder heute Mittag schon einer meiner anderen Podcaster gesagt hat, der Mann hat es geschafft, Tragik in Peter Pan reinzubringen.
Ja. Aber auch bei Good Morning Vietnam, wo er dann
so ziemlich jeden Film, wo er mitgespielt hat, hat er
auch,
irgendwo
auch Mrs. Doubtfire hat er eine ernste Komponente.
Ja, ich meine, Patch Adams ja sowieso. Ja. Obwohl der am Anfang wirklich zum Schreien komisch ist. Gerade diese Gynäkologen-Konferenz, die er da ausrichtet, ist schön. AI hat er mit, also als.
Oder was sollte ich jetzt sagen? Eine Rolle, wo er vielleicht nicht so brilliert hat, aber trotzdem ein sehr lustiger Film, Death to Smoochie. Wo es um zwei Maskottchen geht oder zwei Leute, die Maskottchen spielen dass dann Robin Williams der böse Clown ist, der vertrieben wurde und das neue Maskottchen, nämlich Smoochie, umbringen will. Ein Film mit Jon Stewart, den man vielleicht von der Daily Show kennt, wo er vielleicht auch nicht, er ist irgendwie auch nicht sehr stolz darauf, bei diesem Film mal mitgespielt zu haben. Aber es ist ein sehr skurriler Film, aber Robin Williams bringt da eine sehr, sehr tragende Performance dar.
Ja, wie gesagt, also der ist halt wirklich. Kennt von euch jemand Tu Wong Fu?
Nein.
Ist auch wieder so ein Film, der stellenweise wirklich brüllend komisch ist und auf der anderen Seite halt auch wieder seine Tragik hat und Tu Wong Fu geht. Stellt euch vor, es ist ein junger Mann und eine junge Frau, die sich ineinander verliebt haben, auch heiraten wollen und die Eltern der Frau sind wohl dann doch eher, sag ich mal so, ins konservative Spektrum in den USA einzuordnen. Ja, während der Vater des Bräutigams ein schwuler Transvestitenkünstler ist, einen eigenen Nachtclub hat und halt die Hälfte des Films halt mit irgendwelchen Drag Queens durch die Gegend zieht. Wem das Ganze jetzt noch nicht seltsam genug ist, also eben Robin Williams spielt da eine Hauptrolle, es spielt den Vater von eben dem Bräutigam. Weiterhin spielen mit Patrick Swayze und wenn das noch nicht reicht, dann ist da noch Wesley Snipes und halt alle als entsprechend in Frauenkleider aufgemachte und aufgetakelte Drag Queens. Ist teilweise echt zum Schreien komisch, hat wie gesagt eben auch wieder seine tragischen Momente und seine ernsten Momente und ich habe den sehr, sehr gemocht, den Film. Was haben wir noch? Also es gibt, ich gehe jetzt gerade so mit den Augen halt, ich bin gerade auf der Wikipedia und gehe halt wirklich so durch die Filmografie und das sind so viele echt gute Filme dabei. Good Will Hunting zum Beispiel. Gut, Flapper ist jetzt nicht unbedingt was man gesehen haben muss. Da finde ich ja das Original aus den, ich glaube, 60er Jahren besser.
Hat jemand von euch den Bicentennial Man gesehen? Den 200 Jahre Mann?
Ja. Unglaublich, das Ende war so toll.
Kannst du da, also kann man den, ist ja gut.
Ja, echt, also der sieht so am Anfang so ein bisschen aus wie ja Kinderfilm, so ein bisschen wie AI oder iRobot so für Kinder gemacht, ist er aber gar nicht. Wie gesagt, wieder typischer Robin Williams Film, teilweise wirklich echt brüllend komisch und sehr, sehr schön erzählt. Und zum Ende, also es geht darum, Robin Williams ist halt ein Roboter, der nach und nach aber irgendwo lebendig wird und ich glaube, weiß nicht, spoilere ich da zu viel. Also der Roboter entwickelt irgendwann Gefühle und eine Intelligenz, also ähnlich auch wie bei AI, auch ein unglaublich schöner Film ist. Damals als Haley Joel Osborn noch dünn und ein Kind war und niedlich.
Ich glaube, den habe ich auch gesehen. Wie heißt der?
Der 200-Jahre-Mann auf Deutsch.
Okay.
Ja, die Story ist schon ein bisschen ähnlich wie AI. Muss man schon gut, also geht wirklich so in die Richtung. Aber ja, wird ein bisschen anders erzählt und wie gesagt, hat halt am Ende dann Gefühle und wird dann sogar als Lebewesen anerkannt. Oh, jetzt habe ich doch gespoilert, sorry.
Da
können ja eine Spoilerwarnung davor schreiben.
Nee.
Ja.
Das hast du zu verantworten.
Okay, dann Hate-Mails dann bitte.
Ja, den habe ich tatsächlich immer gesehen. Der kam auf Pro7 irgendwie.
Ja, wie gesagt, das ist ein schöner Film. Happy Feet wusste ich gar nicht, dass er da auch einen Teil mit dran hatte. Den habe ich seltsamerweise auch noch nicht gesehen. Oder was heißt seltsamerweise? Oh, gut, ist jetzt nicht unbedingt so ein Film, der mich jetzt unbedingt so brennend interessiert. Ja. Also es gibt echt einen Haufen schöner Filme. Vielleicht hat der eine oder andere noch nicht alle gesehen.
Also ich kann sagen, ich habe 7 von 92 Robin Williams Filmen auf Letterboxd gesehen. Nee, jetzt sind es 8 mit Aladdin.
Mhm.
9.
Müsste ich mal durchschauen,
was jetzt. Wir haben ja gerade, wir haben davon ausgemacht, deine Hausaufgabe für die nächste Folge ist, dann haben wir nämlich alle drei eine Hausaufgabe und können die dann einlösen nächste Folge. Ist, dass du dir mal Letterboxd anschaust und da ein bisschen die Filme durchklickst. Und ja, dir ein ordentliches Profil hab.
Genau. Das ist eine gute Hausaufgabe.
Ja, ich habe mal zu meinen Glanzzeiten hatte ich mal eine DVD-Sammlung mit, glaube ich, gut 270, 280 Titeln.
Also ich kann
sagen, es wird bei mir ein Stück dauern.
Ich kann sagen, ich habe 411 Filme auf Letterboxd gesehen.
Mhm.
Also so sagen wir mal, 90% aller Filme, die ich je gesehen habe.
Ja, wie gesagt, also bei mir wird es wahrscheinlich doch eine ganze Ecke dauern, da mal alles einzupflegen.
Und genau, das machst du jetzt mal in den nächsten 2 Wochen und dann können wir das nächste Folge auflösen.
Mhm, ja, von mir aus. Ich guck mir das mal an.
Gut.
Ich bin ja vor allem mal drauf gespannt, wie gut Letterboxd denn wirklich arbeitet, weil das soll einem ja dann angeblich so nach seinem Geschmack dann auch Filme empfehlen, ne?
Nee, gar nicht.
Nee?
Nein, das ist
das einfach ist, nur so ein Achievement, ich habe.
Du kannst, also die Funktion, die Letterboxd anbietet, ist einmal ganz allgemein Filme durchklicken. Also du kannst halt Filme nach Jahrzehnten, nach Jahren, nach Beliebtheit, nach allen möglichen sortieren. Und das ist halt so ein bisschen so, ach, den habe ich schon mal gesehen, oh, den habe ich damals als Kind gesehen, so ein bisschen Nostalgie. Und dann hast du quasi so eine Liste von Filmen, die du gesehen hast und wie du sie bewertet hast. Und du kannst auch richtige Reviews dazu schreiben. Dann kannst du sogar ein Film-Tagebuch führen, also kannst angeben, wenn du das noch weißt, welche Filme du wann gesehen hast. Dann hast du ein Film-Diary. Und dann, wenn du dann pro User bist, also wenn du da ein bisschen Geld einwirfst, was ich getan habe, was ich auch empfehlen würde, kannst du dir eine Jahreszusammenfassung sehen. Also wie viel Film hast du gesehen, Wochentagen, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich schaue die meisten Filme donnerstags und samstags. Das ist sehr schön. Also, wenn man so ein bisschen auf Statistiken steht, dann ist das schön. Und du kannst halt sehen, Leute, die dir folgen oder denen du, also kannst Leuten folgen auf Letterboxd und dann siehst du, wie die Filme bewertet haben.
Mhm. Aber also was zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel so jemanden habe wie Ede,
Der auf Letterboxd wäre, dann könnte man ihm folgen.
Würde ich jetzt nicht mal unbedingt bezweifeln, dass er das nicht sogar ist. Also würde mich eigentlich eher wundern, wenn nicht. Weil er ist ja nur schon ausgesprochen. Oder zum Beispiel Schröcker.
Das ist so, stell dir vor, jemand hätte die IMDb übersichtlich aufgeräumt und funktionabel gemacht.
Das klingt ja wirklich gut. Also, wie gesagt, ich guck mir das an.
Du kannst auch bei jedem Film...
Wenn du folgst auf Letterboxd, kannst du halt... Kriegst du noch Filme vorgeschlagen, so, ja, das haben wir gerade gesehen.
Ja, also es ist keine Filmempfehlung aufgrund der Filme, die du gesehen hast, sondern was ist gerade bei deinen Follower oder bei den Leuten, denen du folgst, beliebt.
Das wundert mich aber jetzt schon ein bisschen, weil eben genau das ist ja eigentlich so, oder wäre eigentlich meiner Meinung nach ja die naheliegendste Funktion, die ich von sowas erwarten würde, dass ich dann eben aufgrund von den Filmen, die ich halt jetzt vielleicht positiv
bewertet habe. Hast du je schon mal einen Film gesehen, weil er dir von einem Algorithmus vorgeschlagen wurde? Ist doch eher so, dass du Filme siehst, weil du sie irgendwie von sich aus gut findest oder weil das dir Freunde empfehlen oder Podcasts, so wie jetzt. Und das ist verfolgt halt Letter. Also schaust dir einfach mal an, die 2 Wochen. Und dann kannst du mal deinen Erfahrungsbericht geben. Du kannst auch hier so Cast, also wer hat da mitgespielt, Crew, kannst du schauen, welche Studios dran mitgewirkt haben, und in welchen Genres, also die beziehen ihre Daten aus der IMDb und aus der TMDB, das ist The Movie Database, das ist mehr so ein Open-Source-Projekt. Kannst du auch schauen, wie viel Stunden Filme du schon gesehen hast, also es ist sehr toll. Wow. Und es ist sehr, sehr schön gemacht.
Erik, du hattest doch
kurz Zeit für eine Abschweifung.
Wie bitte?
Haben wir kurz Zeit für eine Abschweifung?
Ja, sicher.
Ja, klar, immer.
Da kann ich euch ja mal meine Theorie darlegen, dass es 3 Arten von Filme gibt, die man grundsätzlich unterscheiden kann.
Okay.
Von Art und Weise, warum man das guckt. Und die erste ist Story-driven. Also du guckst den Film, weil du die Story gut findest, weil das zum Beispiel, sagen wir mal, Guardians of the Galaxy oder Batman ist, oder weil die Story irgendwie was Spannendes hat. Dann gibt's da so Filme, die von einzelnen Schauspielern getrieben sind, die man sich auch wirklich zum Teil nur anguckt, weil da halt zum Beispiel Robin Williams oder wer auch immer dran ist. Und die 3. Kategorie würde ich nennen als ja Produzenten oder Regisseurfilm.
Ich würde jetzt sagen, zum Beispiel,
weil die wirklich sich schon in vorherigen Zeiten als gut erwiesen haben. Wie zum Beispiel halt bei Tarantino-Filmen.
Und was ist dann mit Filmen wie Gravity oder Avatar?
Gravity würde ich als Storyfilm.
Nein. Ich würde sagen, da gibt's noch, dann, wenn du so einteilen willst, dann wäre noch eine vierte Kategorie. Filme, die man sich wegen ihren Bildern anschaut.
Stimmt. Dann würde ich aber reingrätschen und eine fünfte aufmachen und die würde ich nämlich Genrefilme nennen. Wenn ich jetzt zum Beispiel total auf, also was ich wirklich mal eine Zeit lang sehr, sehr exzessiv gemacht habe, ich bin mal total auf japanische beziehungsweise südkoreanische Horrorfilme abgegangen, weil die ich mir halt einfach ganz gern angeguckt habe, weil ich die nett gemacht finde und halt den optischen Stil auch sehr cool finde. Habe mir wirklich gezielt zum Beispiel in der Videothek, die gab es damals noch,
halt. Was ist eine Videothek?
Okay, das müssen wir vielleicht für die jüngeren Zuhörer vielleicht mal erläutern. Eine Videothek ist
Das Laden. Ist so schön kulturpessimistisch, was wir machen.
Ja, ne, es ist ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil ich hatte dann eben Zwickau eine ziemlich coole Videothek und der Typ, der die hatte, der schwamm so rein vom Filmgeschmack dann doch ziemlich auf unsere Wellenlänge und der hat halt dann wirklich echt total geile Tipps rausgehauen. Zum Beispiel bin ich durch den halt auf die ganzen Originale von The Ring gekommen, die er da halt in seiner Videothek rumstehen hat. Der eine oder andere wird sich vielleicht an die Hollywood-Produktionen erinnern, die ja da ein bisschen
Ja, du wolltest über Videotheken reden.
Erklären,
was Videotheken sind.
Also Videotheken sind eigentlich sowas ähnliches wie Bibliotheken, bloß dass sie halt ausschließlich Videos beziehungsweise halt also damals noch Videokassetten beziehungsweise dann später DVDs hatten. Und man ist da halt hingegangen und hat sich eben 2, 3, 4, 5, je nachdem wie viel man wollte, VHS-Kassetten beziehungsweise DVDs mitgenommen, hat die mit nach Hause genommen, hatte die vielleicht übers Wochenende oder für ein paar Tage, hat da eine Leihgebühr bezahlt und wieder hingeschafft. Achtung, Videos mussten zurückgespult werden, weil sonst hat man nochmal extra bezahlt.
Ja, aber es gab ja dann auch DVDs in den Videotheken.
Ja, es gab dann später, also als die Videos langsam ausstarben und dann die DVDs halt kamen, gab es dann eben eher noch DVDs als Videos und dann kam halt so diese ganze Download-Geschichte, die wir jetzt haben. Und jetzt müssen wir uns auf Love-Film und wie sie alle heißen verlassen.
Ich glaube, sowas wie Videotheken gibt's schon trotzdem noch. Also ja, 2011, als ich mit meiner Ausbildung zu Ende war, wo ich das letzte Mal in einer Videothek war, gab's das schon noch.
Es gibt vereinzelt noch welche, aber ich sag mal, sie sind jetzt weder so viele, beziehungsweise auch so groß noch, wie sie früher mal waren. Also ich weiß zum Beispiel, die eine Videothek, wo wir dann halt in Zwickau ständig hingegangen sind, die gibt's mittlerweile halt nicht mehr. Die haben halt einfach zugemacht. Es gibt noch diese Automatenversion, wo man dann halt einfach an einen Automaten geht und sagt, hey, ich will den Film.
So hat der Netflix angefangen.
Genau, und dann schafft man die halt wieder hin und hin und her und Zeug. Wie gesagt, also ich habe meine ganz alte Videothek, die vermisse ich echt, weil der Typ, der da drin saß, halt echt auch, gut, der hat halt einen Haufen Zeit gehabt, Filme zu schauen und hat deswegen eben auch sau viel Ahnung gehabt. Und ich meine, hey,
Quentin Tarantino
hat genau so angefangen. Der hat so sein Wissen über Filme aufgebaut, indem er eben in der Videothek gearbeitet hat.
Also ich sag mal so, wenn eine Videothekenkette wie Blockbuster zumachen muss, weil sie einfach keine Kunden mehr haben, und Netflix, die ja ursprünglich ihr Hauptgeschäftsmodell war ja ursprünglich, dass sie dir eine DVD zuschicken, die du dann anschauen kannst.
Und nee, das, was ich vorhin gemeint hatte mit Automaten,
das war dann noch ein bisschen auch. Anders. Und das hat ja, glaube ich, jetzt Netflix sogar komplett eingestellt. Die machen jetzt ja nur noch Streaming. Also ich sag mal, du hast es vorhin so ein bisschen negativ anklingen lassen. Ich finde das gar nicht mehr so schlecht, weil physische Datenträger, seien wir ehrlich, ist schon ein Schmerz im Hintern.
Ja. Jetzt von wegen mir fehlt, also was mir bei dem halt fehlt, ist eben diese Typ, den ich, weiß ich nicht, irgendwie schon 2 Jahre lang kennt, der hinter dem Tresen sitzt und sagt, hey, was hast du Neues da? Ja, ich hab das. Und sagt, ey, das ist übrigens ein ziemlich geiler Film, den musst du dir unbedingt angucken, das ist genau dein Geschmack.
Das ist ja das Prinzip von Letterboxd. Ich wette, dieser Typ ist jetzt auf Letterboxd und kann dir da Filme empfehlen oder Leute, die ähnlich funktionieren. Das ist das Prinzip hinter Letterboxd. Nicht, dass da ein Algorithmus dir Filme empfiehlt, sondern dass dir andere Menschen, die du kennst und dessen Filmgeschmack du kennst, dir Filme empfehlen können.
Mhm. Ja, das ist natürlich dann auch nicht. Ja, um dann wieder zurückzukommen zu Letterbox, genau. Ja gut, das wäre natürlich dann interessant.
Ja. Ich bin ja zu meiner Berufsschulzeit immer nach Dresden, in Dresden ins Videoland gegangen und habe mir da Sachen ausgeliehen. Das wurde dann zum Ende hin immer weniger DVD und mehr Blu-ray. Und was?
Echt?
Ich glaube halt, so Videotheken haben die meisten so eine Ecke gehabt, oder? So eine Tür mit ab 18, so eine Schmuddelecke,
ja, war schon immer natürlich dabei. Die Schmuddelecke musste sein, obwohl man ja eigentlich Videotheken schon nur über 16 oder erst ab 18 betreten durfte. Ne? Und es musste trotzdem noch eine extra Schmuddelecke geben, wo dann halt, sag ich mal, ja.
Also ich sag mal eben so, entweder physische Datenträger werden wie alle, also zum Beispiel Vinyls, die sind ja auch gerade eher wieder im Kommen, oder auch Kodak, die fangen jetzt wieder an, Analogfilme zu produzieren.
Kodak hat nie aufgehört, Analogfilme
oder zu produzieren. Oder fahren die Produktion jetzt wieder hoch, weil sie wieder mehr
Nachfrage haben? Nee, natürlich nicht. Doch, nee, also die schmeißen, also was ich jetzt so mein letzter Stand ist, und ich bin da eigentlich ziemlich hinterher, weil ich eben auch noch analog fotografiere. Wo Kodak jetzt wieder hochfährt, ist beim Cinemafilm. Also das ist
ja stimmt, weil zum Beispiel der Star Wars 7, der wird, wenn es jetzt nicht gerade computeranimiert ist, auf Celluloid gedreht.
Mhm, genau. Ja,
gut. Also ich sag mal, ja, aber was ich sagen wollte, ist, dass es ein Liebhaberstück wird. Also es wird immer noch Leute geben, die Bücher in ihrem Schrank stehen haben und Vinyls und DVDs und VHS-Kassetten. Aber das sind dann halt Liebhaberstücke. Das macht man nicht, weil man es machen muss, sondern weil man es schick findet. Also ich habe ja auch eine House of Cards Box Staffel 1 und ich habe auch die Stanley Kubrick Collection als auf DVDs. Aber das ist, weil ich halt eine Stanley Kubrick Collection in meinem Schrank stehen haben möchte. Und nicht, weil ich jetzt unbedingt Stanley Kubrick Filme sehen wollte, weil das kann ich auch im Internet machen.
Jetzt kommt der mit Kubrick.
Anderes Fass, das lassen wir für heute noch zu, das können wir den Mix mal aufmachen. Ja, ich weiß nicht, also ich bin ja auch noch ein Typ, ich habe noch eine relativ gut sortierte, also was heißt gut sortierte, aber ich habe halt noch eine CD-Sammlung. Ich finde, ja, es sind schon ein bisschen Pain in the Ass, aber irgendwie möchte ich von bestimmten Sachen einfach was in der Hand haben. Zum Beispiel Herr der Ringe muss ich halt auf entsprechendem Datenträger irgendwo haben, dass ich anfassen will. Und
da kann ich ja ganz penibel sein, du wirst immer Dinge auf Datenträgern haben.
Ja, das ist richtig, aber
also, wenn ich meine, ich habe meine Filmsammlung auch auf Datenträgern, aber das ist eine 2 Terabyte Festplatte.
Ja, das ist aber
das was kann anderes, ich auch in als die wenn Hand ich jetzt
nehmen. Okay, einen dedizierten auf das auf den einen Film begrenzten oder auf das eine Machwerk begrenzten Datenträger.
Eine Kiste voller USB-Sticks.
Aber der Trend geht doch zur Cloud.
Ja, eben.
Kannst du nicht einfach so in
oder halt zu Streaming, wie es jetzt aber eben viele Anbieter machen. Also
lieber Erik, wenn ich da jetzt eine Illusion von dir zerstören muss,
Cloud ja,
bedeutet nicht, dass das nicht in den Wolken gespeichert wird, sondern auch auf Datenträgern. Die stehen halt nur woanders.
Die kann ich aber nicht in der Hand nehmen.
Das könntest du schon, wenn du lieb fragst.
Ich glaube nicht, dass die da einfach so einen dahergelaufenen, langhaarigen Bombenleger da in ihr Rechenzentrum lassen. Der macht da nur Unsinn.
In so ein Amazon-Rechenzentrum, Entschuldigung, ich würde gerne meine Filmsammlung mal umarmen. Ja. Einfach so einen Serverturm.
Die Daten drauf liegen.
Ja. Ihr Schrank steht hier. Bitte umarmen Sie jetzt.
Es gab doch mal so ein Trend auf Twitter, dass man Shelfies gemacht hat, also ein Foto von seinem Bücherregal, damit man zeigt, wie intellektuell man ist. Und Linus, der natürlich eine große Trollader hat, hat einfach den größten Einzeltorrent mit Büchersammlungen, ein Screenshot davon gemacht. Und gesagt, das ist mein Shelfie. Und das waren irgendwie 34 GB E-Books.
Ja, ich meine, warum das?
Das fand ich sehr schön.
Man geht mit der Zeit.
Ja.
Wenn ich in mein kleines Mini-Bücherregal reingucke, steht da ein Drittel DVD-Boxen drin und Spiele und der Rest ist Bücher.
Ich sag mal, bedingt dadurch, dass ich Bücher habe, die es einfach nicht elektronisch gibt, zum Beispiel wie The Joy of Cooking oder G-Moll griechisch Schülerwörterbuch. Ja, ich habe sehr viele dicke Bücher, die man mal anschaut, aber
und von den DVD-Boxen ist die Hälfte lost.
Ja, lost. Oh, hör auf.
Red bis aufs los. Ende.
Hey, bis aufs Ende ist die super.
Also ja, ich sag mal,
war es echt wert.
Ich weiß nicht, also Lost war bei mir irgendwie schon noch im ersten paar Serien wirklich durch, wo ich dann gesagt habe, nee, ist nix für mich. Ja. Lost habe ich dann doch eher in gespalten. Na, was ist gespalten? Ist eigentlich nicht. Also halt nicht.
Die Wasserstoffbombe hat sogar nicht mehr gesehen.
Nö.
Habt ihr mal die neue
gesehen?
Ich bin kurz noch, um Lost zu quasi zu beenden. Ich bin, glaube ich, schon nach der dritten oder vierten Episode wirklich komplett ausgestiegen, weil ich gesagt habe, das ist nicht meins.
Okay.
Hast du die neue Folge von den Lostmachern, neue Serie von den Lostmachern mal angeschaut, The Leftovers? Was ja auch so ein super Mystery-Kram ist.
Ich oder Eric?
Beide.
Ich nicht. Ich bin momentan mit den Serien überhaupt sowas von überhaupt nicht auf irgendeinem aktuellen Stand.
Ich auch nicht.
Ja.
Ich kann eine schöne Anekdote von meinem Klassenkamerad erzählen.
Ja.
Der hat mir mal so erzählt, ja, wie hieß denn das? Ich glaube, Cloverfield hieß der Film.
Ja,
von J.J. Abrams.
Das mit dem Meerschweinchen.
Ende von Lost raus und ist halt vom selben Produzent. Und da ist er dann aus dem Film rausgegangen und hat sich extrem aufgeregt, weil das Ende so scheiße gewesen sein soll. Und hat dann gedacht, aber bei Lost ist das bestimmt nicht so.
Fail.
Bei Lost denken sie sich bestimmt ein super Ende aus. Das können sie gar nicht anders machen.
Mhm. Ja, da hat der gute Kerl wohl falsch gelegen, weil nein, haben sie nicht. Also so viel kann man schon mal sagen, das Ende von Lost, ich glaube, wer es noch nicht gesehen hat.
Muss es auch nicht
verstanden. Deswegen werde ich die neue Serie auch gar nicht erst anfangen, weil das Ende wird wieder
verkackt. Nee. Sie haben jetzt von Anfang an gesagt, sie haben kein Interesse, das Mysterium dieser, was diese ganze Handlung zum Laufen bringt bei The Leftovers, ist, dass von einem auf den anderen Tag, glaube ich, 20% der Menschheit verschwindet. Und sie haben von Anfang an gesagt, sie haben kein Interesse, dieses Mysterium aufzuklären, sondern verfolgen nur die Charaktere, die aufgrund dieser Handlung getrieben werden. Okay. Und dadurch gibt es nochmal einen anderen Drive, weil man jetzt nicht drauf wartet, wird das jetzt aufgeklärt, sondern von Anfang an weiß, das wird einfach nicht aufgeklärt. Und ja, dann hat man auch keine Erwartungen.
Um so mal so ein bisschen dieses gebranntes Kind scheut das Feuer von eben diesen übrig gebliebenen von der Lost-Serie da wegzunehmen. Ja, kann man machen, aber mal ganz ehrlich, mit Lost haben die aber auch so mal so richtig in die Geschichten scheiße gegriffen. Also, ja.
Sie behaupten ja steif und fest, dass sie das Ende von Lost sofort nach der ersten Folge aufgeschrieben haben.
Ja, dann hätten sie es doch aber noch mal angucken können vorher. Ich meine, die haben dort
wirklich... Gewisse Dinge tauchen ja auch in der letzten Staffel wieder auf, die in der ersten Folge schon sind.
Ja, schon, aber ich meine, selbst wenn ich...
Das blöd gemacht.
Ja, selbst wenn ich das nach der ersten Folge schon habe aufgeschrieben, wie das Ding ausgeht, dann gucke ich da noch mal drüber und merke dann, okay, ich habe jetzt irgendwie über... Wie viel sind das? 4 Staffeln oder so, ne? Oder 5? 6?
Keine Ahnung.
6 Staffeln. Ich baue über 6 Staffeln wirklich eine Welt auf und eine Story auf und dies, das und jenes. Und dann kann ich doch nicht irgendwo dieses lähme Ende nehmen, was ich mir irgendwo in der ersten Staffel mal ausgedacht habe, wo ich noch nicht mal wusste, ob das Ding über eigentlich den Piloten überhaupt rauskommt. Also über die Pilotserie und ja, weiß ich nicht.
Man könnte das schon spoilern, oder? Das ist ja dann genug her.
Ich glaube, das kann man nicht spoilern, weil es zu kompliziert ist.
Wie gesagt, also ich bin bei der Serie halt schon echt nach irgendwie den ersten 2-3 Episoden raus gewesen und habe gesagt, nee, ist nichts für mich und habe es dann liegen lassen und habe halt dann wirklich diesen massiven Shitstorm dann wirklich mitgekriegt, wo dann irgendwie die letzte Episode gelaufen ist und alle haben sich gedacht so, yay, und jetzt endlich wird's aufgelöst und dann so, what? Und dann war halt nichts. Fand ich so aus der Distanz betrachtet schon ein Stück weit amüsant.
Schon allein das Ding in der letzten Staffel mit den parallelen Handlungsebenen und am Ende sagen sie einfach, ja, die eine Handlungsebene hat es nie gegeben, die sind alle tot.
Es ist so ein bisschen so dieses Dallas, ne? Also wie Dallas ausgegangen ist, wisst ihr?
Also
alle
Dallas habe ich
Christoph gesehen. Christopher, du kennst Dallas. Also
ja, aber ich habe es nicht gesehen, noch nicht.
Musste jetzt auch nicht unbedingt alles nachschauen. Eine Serie, die wirklich über Jahre oder fast sogar Jahrzehnte lang. Ja, Dekaden, halt ewig lang gelaufen ist im Fernsehen. Und
Haben sie das wieder ausgemottet und machen eine neue Staffel?
Ja, ich glaube, das hat nicht lang funktioniert.
Nee, das wird wahrscheinlich auch nicht. Das wird so ein bisschen mal kurz Retro gewesen sein und dann so.
Nee, sie haben wirklich eine neue Staffel von Dallas gedreht.
Okay, das wusste ich gar nicht. Also nicht so, dass ich das jetzt auch ständig irgendwie immer verfolgt hätte. Jedenfalls aber das Ende von Dallas ist dann halt so, dass im Prinzip alles, was irgendwo in der Serie stattgefunden hat, in der letzten, also quasi wirklich so in den letzten 2 Minuten der Serie, in der finalen Staffelfinale von der letzten Episode, im Prinzip komplett auseinandergerissen wird und wird gesagt, ja, war alles bloß ein Traum.
Von dem Hauptcharakter oder was?
Von einem der Hauptcharaktere, vom Bobby Ewing, also was der dann später noch so einem, der Mann aus Atlantis gespielt hat, was dann so eine putzige amerikanische Serie gewesen ist.
Gab es nicht auch mal irgendwie eine Serie, wo am Schluss gesagt wird, ja, das hat sich irgendwie alles ein autistisches Kind ausgedacht?
Oh, was war denn das gleich? Ja, ich glaube, sowas gab es auch mal. Bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, was das gewesen ist.
Also ich es reicht bei Dallas, sich einfach die letzte Folge anzuschauen.
Ich weiß nicht, ob man das wirklich muss. Also wenn man jetzt wirklich so unbedingt Populärkultur jetzt machen will und sich das angucken will, ja, dann kann man sich das vielleicht angucken. Das findet man bestimmt irgendwo im Internet noch, weil das Netz vergisst ja nichts. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich finde es jetzt, sag ich mal so, der Weltkultur zugehörig jetzt nicht so schwerwiegend, dass man das jetzt unbedingt gesehen haben muss. Also
ja, aber bei Lost fand ich das schon irgendwie ein bisschen enttäuschend, wie sie über gerade die zweite und dritte Staffel das so aufgebaut haben, dass man so das Gefühl hatte, okay, da steckt irgendwo überall eine Max pseudowissenschaftliche, aber irgendwie wissenschaftlich anhauchende Erklärung dahinter.
Weicht
das in der letzten Staffel in total esoterischen Kram ab.
Genau, ich habe es ja trotzdem im Prinzip immer so mit einem halben Auge beobachtet, ohne mir jetzt die Episoden wirklich anzugucken. Aber ich muss sagen, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass das war so immer aus der Distanz betrachtet, so dieses schneller, höher, weiter. Wir müssen halt in der neuen Staffel noch was Größeres bringen. Und das letzte Mal war es halt irgendwie ein Eisbär auf einer tropischen Insel, der da irgendwie Palmen zum Wackeln gebracht hat. Und diesmal brauchen wir halt, weiß ich nicht, eine Wasserstoffbombe oder brauchen irgendeinen Bunker, wo irgendein Computer drinsteht, wo irgendein Code eingegeben werden muss. Oder dann auf einmal, wie aus dem Nichts raus, eine andere Gruppe Überlebender von vielleicht im selben Flug, vielleicht einem anderen, keine Ahnung.
Vom selben.
Wo halt einfach mal die Handlung sukzessive immer und immer weiter vergrößert worden ist, mit teilweise wirklich echt hanebüchenen Ideen, wo ich sagen muss, ja, sie mussten es halt dann noch interessanter machen, damit halt die neue Staffel dann nochmal läuft und die Staffel danach dann vielleicht auch noch gekauft wird und dann machen wir es nochmal größer, nochmal größer, nochmal größer. Und dann auf einmal standen sie halt mit ihrem Scheißende aus der ersten Staffel da und denken sich so wahrscheinlich, fuck. Wir sind so im Arsch. Aber wir ziehen es jetzt durch.
Aber das schlägt ja nicht mal auf die erste Staffel.
Ja, eben. Also, wir meinen, gut, es kann sowas sein wie die Urban Legend, dass George Lucas im Prinzip die ersten Star Wars Filme und die jetzt die neuen Star Wars Filme schon ganz, ganz lange geschrieben hat, eigentlich so als wirklich Neunteiler und ja, weiß ich nicht, wie viel da dann wirklich dran ist.
Aber das lassen wir erstmal zu.
Ja. Ja, das machen wir dann zu einem anderen Zeitpunkt auf. Ja, wir hätten ja jetzt so wirklich so.
Worte noch zu Robin Williams.
Was, wer?
Ach, der, abschließende Worte. Ja, ich bin echt, also, es ist mir lange nicht bei einem Tod von einer in der Öffentlichkeit stehenden Person passiert, dass ich wirklich ehrlich traurig gewesen bin. Aber bei Robin Williams war es wirklich so. Also mit davon abgesehen, dass ich halt weiß, dass jetzt von dem eben keine neuen Filme mehr kommen. Gut, ist jetzt in den letzten Jahren eh dünner geworden.
Es ist aber auch eher selten, dass tote Schauspieler noch mal einen Film drehen.
Sehr, also es gibt jetzt nicht wirklich viele. Nee, aber ja.
Mit Heath Ledger gab es noch einen Film, der noch nach seinem Tod quasi.
Richtig. Und
ja, es kommt The Crow. Es kommt noch ein Film raus, wo Robin Williams drin vorkommt und auch bei
Eine Nacht im Museum, der letzte Teil, genau. Jetzt, also der neue Teil.
Und bei, es war ja auch das jetzt bei die Tribute von Panem noch Philip Seymour Hoffman, den eine Rolle spielt.
Und hier den Jason Lee, also den Sohn von Bruce Lee, den haben sie ja für The Crow 1 dann auch nochmal so quasi
geschminkt.
Im Schnitt dann quasi dann nochmal auferstehen lassen, nachdem er ja eben schon am Set diese tödliche Verwundung hatte und gestorben war. Und
ich glaube, bei Fletcher war es so, dass er die haben irgendwie die Hälfte von das Kabinett des Dr. Parnassus geschossen. Ja, und dann ist er gestorben. Und dann war es so, dass sie doch dann die Geschichte umgeschrieben haben, so dass der Dr. Parnassus von mehreren Schauspielern, ich glaube von Johnny Depp hat er noch einen Teil gespielt. Ja. Also dann haben sie es umgeschrieben, dass es in der Geschichte logisch ist, dass der jetzt auf einmal anders aussieht.
Ja, irgendwie wechseln sie dann über die Welten und dann sieht halt anders aus.
Parnassus ist es nicht.
Das ist eine... was?
Nee, mir ist gerade so als... also jetzt nicht wegen Heath Ledger, sondern wegen einer anderen Figur, die ich doch sehr, sehr... Also was heißt Figur? Einen anderen Menschen, den ich... Ja, genau. Terry Gilliam, wusste ich es doch.
Mhm. Der ist jetzt auch bald der neue Film. Ist The Zero Theory.
Also Panoptikum, also das Kabinett des Dr. Parnassus ist von Terry Gilliam als Drehbuchautor, als Regie und wahrscheinlich auch als Produzent, ja.
Ja. The Zero Theory mit Christopher Waltz. Das wäre toll.
Ich muss ehrlich sagen, den sehe ich jetzt nicht so gern.
Was?
Sag mal, hat der
Christopher Waltz nicht?
Nicht.
Du gehst dir sofort Inglourious Basterds nochmal anschauen. Bis du Christopher Waltz magst.
Nee, ich weiß nicht, ich mag. Ich hab den immer noch so im Kopf als die Verfilmung von Roy Black.
Was?
Ja. Ja.
Der Humping,
genau. Nee, die Verfilmung von Roy Blacks Leben, den hat, glaube ich, Christoph Waltz gespielt.
Ja, wenn er in der einen Rolle schlecht war, dann ist es halt unglücklich gelaufen. Aber das ist einer der besten. Oder Carnage, also Gott des Gemetzels. Also Christoph Waltz, wie kann man den nicht gut finden?
Das ist halt einfach mal eine Geschmacksfrage wahrscheinlich. Also was heißt Geschmack? Also, ja, das ist eine Geschmackssache. Also,
ja, aber
wenn halt Leute, die den als Schauspieler in einem seinen Film nimmt, dann würde er schon eine gewisse Qualität haben.
Ja, ich sag mal so, also bei dem, was der jetzt alles so gedreht hat und wo der überall mitgespielt hat, ja, ich stelle den sein wirklich schauspielerisches Talent wirklich nicht auf keinster Weise in Frage.
Ja.
Aber,
Ich sag nur, Apfelkuchenszene in, Apfelstrudelszene in den Glorious Bastards. Damit. Mein finales Wort zu Christoph Waltz. So, jetzt reden wir über den Tod von Peter Schollatour.
Auch noch.
Angbor, du hast das Wort. Welche Bücher?
Ich hab das Wort.
Nee, das war ein Witz. Ich wollte nur darauf anspielen, dass wir jetzt über einen Schauspieler geredet haben, aber über einen Journalisten und Nahostexperten, der wahrscheinlich mehr für den Fortgang dieser Welt geleistet hat. Kannst du jetzt wahrscheinlich eher nicht sagen.
Peter
Schirmmacher reden.
Ja, gut.
Das ist nicht mehr aktuell.
Ja, Schollatour, ist halt der Mann, der irgendwo deutsch, also ich würde es jetzt vielleicht nicht ganz so extrem, also jetzt sein wirklich Wirken auf die Weltgeschichte, aber es ist im Prinzip der Mann gewesen, der Deutschland den Nahen Osten erklärt hat.
Ja. Also wollte ich auch nur sagen, der ist auch die letzten Tage gestorben, ist aber auch 90 Jahre alt geworden. Also auch ein Alter, in dem man dann ableben darf.
Wobei ich da leider sagen muss, dass er, glaube ich, in zunehmendem Alter jetzt auch nicht mehr, weiß ich nicht, ich hatte so immer so ein bisschen den Eindruck, dass er dann nicht mehr ganz so auf der Höhe der Zeit war.
Ja,
aber gut, ich meine, das kann man.
Also auch der Hans Magnus Enzensberger hatte jetzt auch angefangen, hohl zu drehen.
Also ich meine, ich sag mal, das kann man dann mit 90 Jahren, das darf man dann auch. Also.
Er schmälert ja sein restliches Lebenswerk dann nicht.
Ja, eben.
So. Nee, worüber eigentlich wir reden wollten, ist einen anderen Regisseur und eine Trilogie, die er verbrochen hat, die er gemacht hat, weil gut. Mhm. Ich bin schon viel zu kulturpessimistisch.
Wirklich nicht schlecht, ne?
Ja, wir reden jetzt nämlich, und dieses Thema stellen wir nicht zurück. weil wir das schon letztes Mal zurückgestellt haben, über Christopher Nolan und seine Batman-Trilogie. Weil der Erik hat die vor kurzem gesehen und möchte mit uns darüber reden.
Ja, ich habe die am Anfang der Ferien gesehen. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Wochen her. Und ja, die finde ich ziemlich gut. Also zumindest auf alle Fälle den ersten und den zweiten. Batman Begins war auch im Nachschauen noch mal besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also der ist schon schön düster und atmosphärisch und alles. Und den mochte ich sehr. Und dann The Dark Knight, interessanterweise, fand ich jetzt beim Wiedergucken ein kleines bisschen nicht mehr so euphorisch gut, wie ich ihn abgespeichert hatte.
Und der dritte Teil?
Naja, der dritte Teil.
Also ich sag mal so, und ich wollte ja ein paar Leuten vor den Kopf stoßen, der dritte Teil ist nicht so schlecht, wie man gedacht hat. Weil nach The Dark Knight und gerade zu 2012 war Dark Knight so gehypt und alle waren so extrem gespannt auf den dritten Film, der ja dieses fulminante Finale dieser grandiosen Trilogie werden sollte, dass der einfach nur den hinter den Erwartungen zurückbleiben konnte.
Also weil die Erwartungen eben entsprechend so riesig gewesen sind, dass man die in wirklich keinem Fall erfüllen hätte können.
Wahrscheinlich ist das auch alles nicht so gelaufen, wie sich das Christopher Nolan vorgestellt hat. Also ich wette, wenn Heath Ledger nicht gestorben wäre, dann wäre der dritte Teil auch noch mit dem Joker gewesen.
Sehr wahrscheinlich, ja.
Also das muss man dem Film schon zugute halten, dass er einfach zu überhyped war. Und wenn man ihn als Einzelwerk betrachtet, dann ist das schon, es ist zwar ein sehr komischer Film, weil Batman sehr wenig Screentime hat, dafür, dass es ein Batman-Film ist. Aber von dem, was er macht, und wir hatten ja vorhin diese Kategorisierung, was er auch an Bildgewaltigkeit und auch an Soundmixing hat, ist das schon ein sehr guter Film. Er hat halt nur das Manko, dass er nach The Dark Knight kommen musste.
Bei Batman Begins fand ich es halt auch zum Beispiel sehr schön, dass das Setting noch ziemlich dunkel ist. Also da hat man Gotham noch zum Teil Gotham angesehen. Und beim dritten Teil ist es, dass da spritzt ja einem New York quasi aus allen Poren entgegen.
Ja gut, aber das hat ja Gotham eigentlich schon immer so ein bisschen, dass es eben New York schon sehr, sehr ähnlich war, ohne dann wirklich selber New York zu sein. Also.
Aber man kann das ja auch der Trilogie zugutehalten und sagen, das sei gewollt. Also Batman Begins, Gotham ist noch diese verruchte Stadt, was ja so ein bisschen New York der 90er ist, also Verbrechen, man traut sich nicht auf die Straße und dann kommt Batman und räumt diese Stadt auf und nach The Dark Knight ist halt Gotham auf der Hochphase, allen geht es gut, also den Reichen auf jeden Fall, die Straßen sind sie wieder sauber, also das heutige New York, wie wir es jetzt haben, und da tritt halt dieser Bane auf und erinnert die Gothamer Bevölkerung, dass ihre Herrschaft nicht ewig gilt. Also dass Gotham immer mehr heller wird bis zu The Dark Knight Rises, das kann auch gewollt sein.
Ja, stimmt. Also aber in diesem Bane-Ding finde ich einige Dinge
ja, okay, sehr merkwürdig. Bane hat eine unglückliche Verfilmungsgeschichte.
Er hat zum Beispiel eine wahnsinnige Übermacht, also nicht bloß körperlich, sondern er kann halt einfach mal irgendwie diesen ganzen Stadtteil oder was auch immer Gotham ist, abriegeln von der Außenwelt.
Schlecht gebalanced.
Und keiner konnte irgendwie davor sehen, dass sowas in Planung ist oder sowas. Und keinem ist aufgefallen, dass er irgendwo Sprengsätze rangebaut hat.
Ja gut, aber ich meine, wenn du wirklich damit kommst, es ist ein Multimillionär, der sich irgendwie unter seinen Anwesen eine riesengroße Höhle bauen lässt und der dann im Prinzip ein Superheld wird und dort verschiedenes Zeug. Ich meine, bei Comic-Verfilmung darfst du nicht unbedingt mit Logik rangehen, das funktioniert halt einfach.
Dann musst du auch die erste Szene von The Dark Knight dir nochmal anschauen und dir mal überlegen, wie glücklich es war, dass der Joker einfach diesen Schulbus in diese Reihe der Schulbusse fahren konnte, dass die gerade dran vorbeigefahren sind und dass niemand bemerkt hat, dass dieser Schulbus aus der Bank rauskommt.
Da kannst du ja noch sagen, gutes Timing.
Nee, das ist ja auch dann unlogisch. Also du kannst da nicht, es gibt natürlich Kritikpunkte an The Dark Knight Rises, aber nicht, dass das irgendwie unlogisch war, dass er dieses Imperium aufbauen konnte und die ganze Stadt mit Sprengstoffen untermauern konnte. Das ist halt einfach Comic-Logik.
Ich muss aber trotzdem für die Trilogie selber vielleicht mal ein bisschen, also zumindest meiner Meinung nach, eine Lanze brechen.
Wir sagen ja nicht, dass die Trilogie schlecht ist.
Nee, wie gesagt, also ich bin irgendwie halt groß geworden mit den Burton-Filmen, Batman.
Burton?
Die. Was?
Burton? Du, hast also, so cool, du sprichst das so lustig aus.
Burton? Ja, Entschuldigung, ich bin Sachse, ich habe eine natürliche Behinderung, was englische Namen angeht. Ja, ich bin halt mit den Tim Burton-Filmen aufgewachsen und die ich trotzdem irgendwie immer noch gerne gucke, muss ich dazu sagen. Also,
ja, die sind auch gut.
Das ist halt, ja gut, das sind halt Burton-Filme, die haben halt irgendwo ihren eigenen Stil und gerade optisch. Das wäre zum Beispiel so ein Film, den ich irgendjemandem empfehlen würde, einfach wegen der Optik her, wegen Bild und hat halt der und der gemacht. Davon mal abgesehen, die zwischendrin habe ich eigentlich größtenteils ausgelassen, also ich muss jetzt nicht unbedingt Val Kilmer als Batman sehen oder ich muss nicht unbedingt
George Clooney
als mit Batnippel und Arnold Schwarzenegger als Mr. Freeze.
Mr. White Was? Christmas. I'm Mr. Snow.
Ich bin da völlig raus. Die habe ich mir. Die einzig wirklich gute Figur, die mir da aus den Filmen irgendwo noch im Kopf geblieben ist, war tatsächlich The Riddler, gespielt von Jim Carrey.
Stimmt.
Was wahrscheinlich wirklich so in diesen ganzen Filmen so ein heimlicher kleiner Höhepunkt.
Auch so Grotte.
Der Film war Grotte, aber Jim Carrey war als Riddler halt einfach mal wirklich passend. Muss man echt zugeben. Aber ansonsten.
Also ich sag mal so, Tim Burton hat die Batman-Verfilmung auf einen Höhepunkt gebracht, den sie davor nicht erreicht hatten.
Und dann danach hat, eigentlich
eine dann
ganze
hat,
Weile auch nicht.
Ja, dann kam Joel Schumacher. Und hat das wieder kaputt gemacht, dass nämlich diese ganzen Freeze und Batnipple und George Clooney Filme, selbst George Clooney würde ja am liebsten das kollektive Gedächtnis löschen, dass er je in dieser Batman-Verfilmung mitgemacht hat. Also immer wenn er darauf angesprochen wird, dann sagt er, ja, das war vielleicht nicht so eine gute Entscheidung, was ich da gemacht habe.
Ich war jung und brauchte das Geld.
Ja, war jung und brauchte die Nippel. Und dann also man muss über das, also Tim Burton hat das aufgebaut, Joel Schumacher hat es kaputt gemacht und es brauchte erst das Genie eines Christopher Nolan, um Batman wieder in kollektive Bewusstsein zu holen und auch das ganze DC Universe zu kickstarten.
Nolan hat hier Batman schon irgendwie einen ganz neuen Schliff gegeben.
Gerade von Richtung Comics. Really? Also ich meine, ich würde das jetzt nicht unbedingt.
Was meinst du?
Also ich würde das jetzt nicht unbedingt nur Christopher Nolan zurechnen, weil ich meine, die Batman-Serie an sich, also die Comics sind ja eigentlich schon von jeher unglaublich düster und dunkel. Ja, und
aber
also der Burton-Batman, der war ja trotzdem für sich gesehen sehr, sehr verspielt und mehr noch an. Ja, eigentlich fast noch eher so ein bisschen an diese uralt TV-Serie so ein bisschen erinnernd. Und also die neuen Teile sind halt, ich finde die total geil. Gut, den letzten Teil jetzt vielleicht nicht ganz so, aber so das, was wirklich Batman an sich ausmacht, also wirklich dieses düstere I am the Night und whatever, ja, das haben halt die Filme einfach mal so richtig, auch ernsthaft auf einen Punkt gebracht.
I'm the Night ist aber auch aus der Animated Series. I'm the Night, I'm Batman kommt aus Batman, the Animated Series, die auch sehr, sehr gut ist.
Welche? Die aus den 90ern?
Batman, the Animated Series. Gibt's nur eine.
Gut, da gibt's mehrere, aber
davon. Ja, aber die
das müsste die aus 90ern sein.
Ja, genau.
Weil das ist so quasi, wo ich noch Kind, Jugendlicher war. Was so eine von den Serien gewesen ist, wo ich wirklich pünktlich vor der Klotze saß und die ich jeden Donnerstag angeguckt habe, weil ich die halt einfach mal so unheimlich geil fand, weil ich eben cool fand, dass Batman halt mal eine ganze Ecke düsterer war und halt mal komplett anders erzählt war und eben nicht diese bunte 60er Jahre, 70er Jahre Scheiß da.
Also ich sag mal, um meine Theorie. Batman
ausmachen sollte.
Um meine Theorie.
Jeder, das ist ja das Symbol der Dunkelheit. Nicht jemand, der einen schwarzen Latex-Ding lustig von Dächern springt.
Mit ja, Batman. Aber Batman war schon immer auch ein bisschen Slapstick. Also wenn man sich mal die Adam West-Serie anschaut.
Ja, aber das hat ja eigentlich mit dem ursprünglichen Comic Batman nicht wirklich viel zu tun. Also
ich glaube, da drehen sich gerade ein paar Batman-Fans im Grab. Also wenn man richtige Batman-Fans fragt, die zählen diese Adam West-Serie. Also da kann man sich jetzt Origin Stories Folge 1 zu anhören.
Ja, gut,
aber du kannst doch nicht einfach sagen, Batman ist dunkel, Batman ist düster und alles, was nicht so war, ignoriere ich jetzt einfach.
Nö, mache ich ja nicht. Also ich meine, klar, die Serie, die gehört natürlich freilich auch zur Geschichte davon mit, aber so sag ich mal, von der wirklich Comic ausgehend, finde ich, ist das so an filmischem das Akkurateste, was es bis jetzt gibt, finde ich.
Ja, aber dann schau dir doch mal, ja, dieses Grim and Gritty hat ja erst, wie heißt da? Ah, wer hat The Dark Knight die Comics geschrieben?
Obwohl Batman Begins, fand ich, hatte auch so ein paar ganz kleine Slapsticky-Szenen drin. Da zum Beispiel die Szene, wo er als Bruce so einem Bettler einen Mantel gibt und dann später ihn als Batman nochmal sieht und sagt, nice coat.
Ja.
Also
ja,
genau. Netter Mantel oder sowas.
Ja, oder halt, ich weiß nicht, war glaube ich in der im zweiten Teil dann die Szene mit den Mädels, wo er dort irgendwo
I buy this club.
Ja, genau.
Ja.
Das ist aber auch noch Begins.
Ist das noch Begins? Ja, stimmt. Wo er dann hier so aus dem Springbrunnen raussteigt und mit zwei Mädels im Arm dann irgendwie abzieht und in einen großen Lamborghini oder einen tollen Lamborghini reinsteigt und abdampft. Ja. Also so ein bisschen war das schon noch drin, aber
stimmt, im zweiten Teil ist zum Beispiel die Szene drin, wo Alfred ihn fragt, welches Auto er nehmen will. Den Batpod bei Tag, das ist nicht sehr dezent. Den Lamborghini also, viel dezenter.
Also im Lamborghini gibt es einen schönen Funfact, das ist nämlich der Lamborghini Fledermaus, also wie Fledermaus auf Italienisch heißt. Auf jeden Fall ist das heißt dieser Lamborghini Fledermaus, den Batman erfährt. Und das ist irgendwie eine Sonderedition, die es so ganz selten gibt. Aber es wird auch nicht explizit im Film gesagt, aber das ist der Batman, Lamborghini, irgendwas. Auf jeden Fall heißt das Fledermaus auf Italienisch. Das ist ein kurzer Funfact zu diesem Lamborghini, der da in Dark Knight fährt.
Und dann baut er ja den Unfall und hat gar nicht seinen Batman-Anzug an.
Ja, das wollte ja als Bruce Wayne auftreten.
Das müsste doch der Aventur gewesen sein, ne?
Ja, aber es gab irgendwie so eine
Aventador.
Ja, aber es gab, heißt Aventador Fledermaus, aber es gab, oder es gibt, gab eine Sonderedition, die Fledermaus hieß von diesem Aventador.
Apropos die Fledermaus.
Also ich weiß jetzt eben nicht.
Reden.
Ja.
Ja. Aber um meine Theorie zu stützen, dass Christopher Nolan auch die Comics neu definiert hat, The Dark Knight, was ja so der wichtigste Film dieser Trilogie ist, kam 2008 raus. Und der Neustart des DC-Universums, also die New 52-Event, war 2011. Und wenn man sich anschaut, was da davor und danach bei DC passiert ist, also die Superman-Filme, die sind bis auf Man of Steel auch nicht so erfolgreich gewesen. Und erst durch Batman kann DC jetzt wie Marvel ein Cinematic Universe aufbauen oder tut das. Weil davor konnten die da nicht so viel reißen. Also Superman Returns war weder ein guter Film noch war der erfolgreich.
Ja, wie gesagt, also du hast ja gerade gesagt,
was eigentlich da noch fehlt von DC ist, dass sie so langsam mal einen großen Justice League-Film machen.
Der kommt doch.
Der kommt?
Der wurde doch dieser Plan bis 2000 Schlag mich tot geleakt, dass jetzt erst Batman vs. Superman kommt, dann kommt der Justice League-Film, dann kommt Wonder Woman, ich glaube auch noch Ich such das mal gerade raus, DC Cinematic Universe. Also das kommt alles. Das ist ja gerade, was ich sagen wollte, dass die Batman-Trilogie das Cinematic Universe gestartet hat.
Für DC.
Ja, genau.
Wobei ich ja sagen muss, also du hast ja gesagt, die neuen Superman-Filme waren jetzt nicht sonderlich erfolgreich. Ich muss da hinzufügen, zu Recht.
Ja, aber Man of Steel war an den Kassen. Es geht ja alles ums Geld hier.
Ja, es geht ums Geld, aber die Filme waren halt wirklich als Filme nicht gut. Also
wenn es ums Geld geht, war auch Hangover ein guter Film. Und Hangover 2 und Hangover 3.
Und,
also ich habe jetzt im Plan, Mai 2016 Batman vs. Superman Dawn of Justice, also da kündigt sich das ja schon an. Dann ja, Juli 2016 Shazam, Weihnachten 2016 Sandman, Mai 2017 Justice League, also in 2 Jahren. Juli 2016
Sandman ist in die Sandman, ist in die Reihe von.
Ich glaube, ja, ich glaube, Sandman ist dann, also ich glaube, die Sandman-Reihe ist ja bei DC, glaube ich, erschienen. Müsste ich jetzt aber noch mich schlau machen. Ich will ja nichts Falsches sagen.
Du hast gesagt Shazam.
Shazam, ja.
Gab es da nicht schon mal eine Verfilmung mit Shaquille O'Neal?
Ja, gab's.
Oder ist das was anderes?
Doch, aber darüber redet man nicht. Das ist so wie der dritte Spider-Man-Film oder solche. Okay. Ja. Und Weihnachten 2017 Flash in the Green Lantern Team-Up und Mai 2018 Man of Steel 2.
Aber Guardians ist
Marvel.
Marvel, oder?
Ja, und
Spider-Man ist ja auch Marvel.
Was ist noch Marvel?
Spider-Man ist ja auch Marvel. Ja,
Spider-Man ist auch Marvel, aber die Rechte liegen bei Fox.
Original, also Spider-Man ist ja eigentlich die Serie, die Marvel irgendwo mal komplett aus dem Boden gehoben hat, also mit Stan Lee und
glaube also ich. Ich glaube, Marco, oder? Würde dir da widersprechen, mein
Original-Partner.
Okay. Wir haben das letzte Mal über Spider-Man geredet in Origin Story. Um das jetzt oft genug gesagt zu haben. Und ich glaube, er hat da irgendwie sowas gesagt von wegen, dass das, also Marvel war davor schon erfolgreich. Aber du hast recht, also Spider-Man hat die halt über die Jahre getragen, sagen wir es mal so.
Mhm. Und, ja, gut.
Und so, Spider-Man, so tief, also. Spider-Man ist auch eingeschlagen, also die erste Folge von, also die erste Auftreten von Spider-Man war ja in auf jeden Fall ein anderer Comic, und dann fanden alle Leute Spider-Man so toll, dass er dann sofort eine eigene Serie bekommen hat und auch durchgehend bis heute immer eine eigene Serie hatte.
Könnte man so sagen, der Spider-Man-Film war quasi das, was der Batman Begins fürs DC Universe
ist? Nee, X-Men-Filme haben das Marvel Cinematic oder haben überhaupt Comic-Verfilmungen populär gemacht.
Aber für DC ist eigentlich, Superman ja eigentlich, aber das ist auch schon wieder ein komplett anderes Fass, wo wir schon wieder total wegdriften.
Was meinst du mit, das DC Cinematic Universe ist aber?
Ja, gut, ja, schon. Also, ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, diese Christopher Reeves Verfilmungen von Superman, die es ja schon echt saulang gibt.
Ja, aber es gab auch schon früher Verfilmungen von Thor und Hulk und so.
Ja, bestimmt, also die Serie vor allen Dingen.
Ja, es gab Realverfilmungen, wo die dann irgendwie so ein Plüschhelmchen und einen Gummihammer bei Thor hatten.
Der war auch putzig, stimmt. Ja. Und wie gesagt, es gab von Hulk ja die Serie.
Planet Hulk.
Nee, nicht Planet Hulk. Es gab eine TV-Serie, wo Dr. David Banner irgendwelche gefährlichen Gammastrahlungen ausgesetzt war und dann zum Hulk geworden ist. Und David Banner, ja.
Heißt er nicht Bruce Banner?
Bruce Banner hieß er in der Serie. David Banner gab's aber, glaube ich, aber egal. Das habe ich, glaube ich, mit dem Schauspieler durcheinander. Das Lustige dabei ist, ich habe die Serie auch echt irgendwie gern geguckt, und ich habe die Outro-Melodie, die ist so unglaublich schön. Das ist so ein niedliches, kleines Pianostück.
Stimmt, Seth Hulk Music. Das ist immer beim Kevin Smith Podcast, stimmt.
Okay.
Ja, das ist nochmal ein anderes Fass. Also wir haben sehr viele Fässer rumstehen.
Naja.
Aber ich kenne die Musik auch. Ich kenne die Musik auch. Ja.
Ja, und
Zurück zu Batman.
Es gibt noch ein zweites Ding, was mir an Bane nicht so richtig gefällt, wie sie es im Film haben.
Und das wäre?
Das ist irgendwie seine Motivation. Das ist komisch. Sie hätten da wirklich versuchen sollen, was Eigenständigeres zu machen und nicht wieder die League of Shadows da rein zu deuten.
League of Assassins. Oder? League of Shadows?
Ich glaube, im Film nennt sie es League of Shadows.
Okay, also im Comics, das ist es die League of Assassins, aber ja, das Ding
von Ra's al Ghul, ne?
Ja, aber in Comics ist ja auch Ra's al Ghul unsterblich, und von dem her.
Da hat ja diese Quelle.
Problem mit Bane ist, dass er ja eigentlich, Bane ist ja erst in den 90ern ins Batman-Universum reingefallen. Und das war auch gerade, glaube ich, die Hochzeit, wo Wrestling so beliebt war im Fernsehen. Und er ist ja eigentlich so, er ist eigentlich so ein Luchadore. Also er hat, wer sich an den, er kam schon mal vor, aber das war auch so eine, da war er nur der Handlanger von Poison Ivy.
Mhm.
Das war dieser Mr. Freeze-Film.
Okay.
Und da gab's schon mal einen Bane, aber da war er komplett dumm. Aber sah halt aus wie Bane. Also Bane ist ja wirklich schon fast lächerlich mit Muskeln bepackt. Also so wie er jetzt von Tom Hardy gespielt wurde, der natürlich muskulös war. Aber das ist immer noch eine menschliche Muskulösität. Und Bane ist, der kann sich ja dieses Venom einspritzen. Deswegen hat er eigentlich diese Schläuche und nicht, weil er Schmerzen hat, sondern weil er von dieser Droge Venom abhängig ist. Kann er sich das einspritzen und dann wird er halt übermenschlich stark und bekommt also fast schon ein wirklich nicht nur sprichwörtlicher Berg an Muskeln ist Bane. Und das war in diesem Joel Schumacher-Film gut gemacht, aber Bane ist gleichzeitig nicht nur extrem stark, sondern auch sehr, sehr klug. Und das haben sie in dem Dark Knight Rises-Film sehr gut gemacht. Und wenn man das jetzt zusammenbringen könnte, dann wären alle zufrieden.
Es ist halt, sag ich mal, irgendwo so diese Bildtonschere irgendwo bei Bane immer so ein bisschen da gewesen. So, dann du hast halt wirklich diesen total übermächtigen Muskelklops. Und dann kommt er halt mit einem britischen Akzent daher. Also
ja, so, aber so im Grunde ist Bane auch so angelegt.
Schon, also er gut ist, weiß ich jetzt nicht so genau. Also
er ist super stark und super intelligent. Und da kommen halt die ganzen Filme, man kann nicht drauf klar, weil die nur super stark oder nur intelligent können.
Was ich ja ehrlich gesagt, also wo ich schon so ein bisschen überlegt habe oder immer wieder überlegt habe, also nachdem ich die ersten zwei Filme gesehen hatte, ich hätte ja gerne gesehen, wie Christopher Nolan den Pinguin darstellt. Das hätte mich echt interessiert.
Apropos Pinguin, habt ihr schon von der neuen Serie gehört, Gotham?
Nee.
Es wird jetzt bei, ich glaube, Mitte September startet die, also ist nicht mal so lange hin, gibt es eine Prequel-Serie zu Batman. Also die spielt, also die Serie setzt, glaube ich, sogar zu dem Zeitpunkt ein, als Bruce Waynes Eltern erschossen werden. Und während dieser Serie, also Batman kommt gar nicht vor, also Bruce Wayne ist doch ein Kind. Und die Serie fokussiert sich mehr auf Commissioner Gordon, als er noch ein junger Detective war.
Und wie halt Gotham so nach und nach verfällt.
Ja. Und also man sieht in den ganzen Trailern, sieht man jetzt, kann man schon die ganzen Bösewichte erkennen, also einen jungen Pinguin, also den jungen, ich weiß nicht, Cobblepot heißt er mit Nachnamen. Mhm. Weil die Cobblepots waren ja so die Konkurrenzfamilie von den Waynes. Also die Cobblepots waren auch extrem reich, aber sind dann in Ungnade gefallen und von der Wayne Corporation dann vom Markt verdrängt worden. Und deswegen hat der Pinguin auch so einen Hass auf Bruce Wayne.
Und dann hatten sie eben noch dieses hässliche Kind.
Genau. Und es wurde jetzt auch schon ganz leicht angedeutet, dass vielleicht ein junger Joker kommen sollte. Aber man kann sich mal einen Trailer zu Gotham anschauen, da erkennt man schon Poison Ivy und den Pinguin und Catwoman und
bei Poison Ivy doch eigentlich nicht so alt ist. Also das heißt, also die ist ja eigentlich eher noch so in den knackigen Jahren.
Ja, Catwoman also, ist auch mehr so eine Teenagerin, also so 18, 19 Jahre alt.
Mhm.
Aber das Alter mit Comicfiguren ist so eine Sache.
Ja.
Wird immer so gedreht, wie man will. Also wenn man jetzt so geht, dann müsste ja Bruce Wayne auch schon über 90 sein.
Dem Sterben ist auch irgendwie immer ist so eine Sache.
Ja, das heißt Sterben ist so, generell schlecht. Nobody stays dead in Comics. Außer wer bleibt tot? Gwen Stacy.
Das und dann bei Verfilmungen ist es halt, dann ist es ähnlich.
Ja, da gibt's halt dann einen Reboot, ich meine.
Xavier eigentlich tot, aber dann taucht er dann doch wieder
auf. Xavier ist in den Comics schon so oft gestorben. So Sachen von wegen, das war gar nicht ich, das war ein Mutant, der so aussah wie ich, weil ich musste wichtige Forschungen durchführen.
Und das war so mein Double.
Genau.
Ich bin heimlich geklont.
Genau, solche Sachen. Oder das bei Captain America, das wird ja auch in den Filmen dann nochmal kommen, dass Captain America anscheinend tot ist und dann schlüpft Bucky, der ja Winter Soldier ist, wird dann Captain America und jetzt in der nächsten Comic-Iteration wird der Captain America schwarz, weil der Typ, der Wilson, der eigentlich der Falcon spielt, den man schon im Film sehen konnte, übernimmt jetzt das Kostüm von Captain America. Also, das ist halt immer so, niemand bleibt tot in Comics. Die kommen alle immer mal wieder. Das ist halt, wenn ein Comiczeichner sagt, der stirbt jetzt, dann will der andere aber was mit dem Charakter machen und belebt ihn halt wieder. Ja.
Was ich meine, Herrgott, das sind Comics. Warum hinterfragen wir da überhaupt irgendwo eine gewisse Logik? Also,
naja, also das ist Teil der Nordpflichten und Rechte, dass man solche Sachen hinterfragt.
Hinterfragt und aufzeigt, lautstark am besten. Was wollte ich noch sagen? Ein Punkt, der vielleicht jetzt noch kommt, weil es gibt ja jetzt dann wieder eben einen Reboot eben Richtung Batman. Es wird einen neuen Batman geben.
Ich glaube, der Vanilla hat mir mal erklärt, dass das eher als vierter Teil gesehen wird, oder?
Was?
Der neue Batman, der bald kommt.
Das ist nicht mehr Teil der Nolan-Trilogie. Das macht Nolan nicht, das macht jetzt Zack Snyder und es ist ja auch nicht mehr Christian Bale, sondern Batfleck.
Ja, genau.
Also Ben Affleck. Batfleck.
Ja, muss ich aber sagen, das hat wirklich bei den Nolan-Teilen, denke ich, auch einen richtig guten, großen Teil ausgemacht, dass Christian Bale als Batman halt wirklich mal saugeil gewesen ist. Einfach als Darsteller.
Ja.
Also der mag wahrscheinlich, muss wohl jetzt als Mensch nicht ganz so toll und einfach sein, aber als Schauspieler, ja, kann er.
Christian Bale hat sich halt eine handfeste Essstörung antrainiert. Dadurch, dass er immer, wenn man ihn jetzt in American Hustle gesehen hat, da hat er sich eine richtige Plauze eingefressen.
Schau dir The Machinist an,
ja, ey,
das ist so der Hammer.
Also der Typ hat einfach eine handfeste Essstörung und ist wahrscheinlich auch generell so ein bisschen komisch drauf. Aber man muss ja auch ein bisschen verrückt sein, um ein guter Schauspieler zu sein.
Übrigens, um die Brücke mal wieder zurück zu meinem netten Typen in der Videothek zu schlagen. The Machinist war eine seiner Empfehlungen damals gewesen, hat gesagt, ey, guckt euch den Film an. Der Typ, der Schauspieler, der ist so genial und der hat so einen an der Klatsche und der hat sich da wirklich auf Sau runtergehungert und guckt euch den Film an.
Ja, ist jetzt bald als Moses zu sehen.
Echt?
Ja, er spielt jetzt in der Moses-Verfilmung Moses.
Christian Bale als Moses.
Ja, das ist, diesen Film sollten wir echt boykottieren. Die haben nämlich so einen Scheiß gemacht wie alle sind weiß, spielt aber in Ägypten. Wer ist schwarz? Rate mal.
Ja, die Bösen halt.
Nee, die Sklaven. Also es gibt irgendwie schon einen Screenshot von dem Film. Man sieht, wie Christian Bale ist weiß, der Pharao ist weiß, die ganze Gefolgschaft von dem Pharao ist weiß. Nur die Sklaven, die den Türeingang bewachen, die sind schwarz.
So ein bisschen hier so das Stargate.
Ja, und sie haben auch die Sphinx mit europäischen Gesichtszügen angepasst.
Oh Gott, okay, also ein Film, den man nicht unbedingt sehen muss.
Ja, das ist Moses und Noah, so ganze Bibelverfilmungen, ich glaube, die sind für ein sehr bestimmtes Klientel.
Gerade in Amerika, ne?
Ja, das zwar sehr kaufkräftig ist, aber ich glaube, dass die hier in Europa nicht so stark vertreten ist.
Ich würde die ja so generell als religiös konservativ einstufen.
Was ich noch vorher zu Nerd- und Geek-Diskussion sagen wollte, wäre das mal auf einer, sagen wir mal, Höchstform auf einer sehr professionellen Form sehen möchte, der kann sich auf dem YouTube-Kanal Cracked, also wie Crack, also der Riss Cracked, die Reihe After Hours anschauen. Das sind Nerd-Diskussionen von wegen, warum Aladdin in Wirklichkeit eine dystopische Zukunft ist.
Und oh ja, das ist schön, das kenne ich. Das ist super.
Ich finde
das Gedankenspiel.
Und das ist halt, das sind halt kein Laber-Podcast, sondern die Dialoge werden vorher aufgeschrieben und so auch so ein bisschen geactet. Also gibt's immer so eine, die Rahmenhandlung ist, dass halt vier Freundinnen im Café sitzen und anfangen zu reden. Und die Rahmenhandlung ist ja extrem lustig, weil sie sich auch untereinander ein bisschen kappeln, aber sie bauen da auch ziemlich tolle Diskussionen auf. Und da schaue ich mir gerne immer wieder zum Einschlafen an. Das ist echt toll.
Weil ich ja sagen muss, das ist eine geskriptete Diskussion, wirklich eine Diskussion?
Nein, es ist keine Diskussion, aber es werden halt so Nerd-Theorien aufgemacht und halt geskriptet ausdiskutiert.
Ich finde das
mit dem Gedanken. Also so ein bisschen wie ein Debating Club. Also beim Debating Club wird ja auch nicht wild durcheinander geredet.
Also nicht wie bei uns.
Was?
Nee, ich finde die Theorie, dass Aladdin so eine dystopische Zukunftsvision ist, finde ich total geil. Also
weißt du auch warum?
Ich habe mir das irgendwann mal gegeben gehabt und fand es halt einfach mal als Gedankenspiel lustig.
Also
einfach
mal so ein Argument,
das mal weg. Ich will das selber rausfinden.
Ja, also schau dir mal bei Cracked After Hours an.
Genau. Ja. Okay.
Was mich nämlich noch beschäftigt, sind die Bettgefährte. Also den Templer zum Beispiel fand ich ganz schön cool.
Okay, ich dachte jetzt gerade, du meinst Gefährten, also Robin und Batgirl. Und
nein, er meinte die Vehikel.
Naja.
Die Batvehikel, genau.
Und der Batwing. Also den fand ich an der Serie damals sau cool.
Aber dieses Bat-Ding aus Rises, finde ich, das geht gar nicht. Das ist so ein
was?
Fliegender Klumpen
Ja, Batwing, das ist der Batwing.
Gestückelten Mist.
Nein, das ist der Bat. Ist nicht der Batwing.
Also der Batwing, der war ja damals in der Animated-Serie immer so sehr, sehr elegant und schlank und schnell und husch. Ne?
Ja, und dann, das ist ja, und dann gab's bei Dark Knight Rises diesen Senkrecht-Starter, der ihn zwischen Hochhäusern fliegen konnte. Irgendwie haben sie es dann mit dem Realismus übertrieben. Das war ja ganz nett, dass sie versucht haben, bestimmte Systeme von den Bat-Gadgets realistisch zu erklären, aber bei The Bat haben sie dann den Hai übersprungen.
Wobei ich ja den Templer irgendwie ziemlich cool fand.
Ja, da haben sich so furchtbar viele aufgeregt, als er das erste Mal gezeigt wurde. Was ich ja, ich finde ja das klassische Batmobile, also dieses langgezogene Limousine, finde ich sehr toll. Und das Tolle ist, jemand hat das ja mal nachgebaut. Also hat er wirklich ein in Australien auf der Straße zugelassenes Fahrzeug nachgebaut, und das ist wirklich ein richtiges Batmobil. Und sowas würde ich gerne mal fahren.
Ja, du meinst also, jetzt ist so quasi so ähnlich, wie es jetzt halt in den Comics und beziehungsweise dann halt in den
Burton-Film. Das Batmobil finde ich eigentlich sehr schick. Das würde ich mir gerne in die Garage stellen.
Ja, kannst du machen. Also kostet jetzt, glaube ich, gar nicht so viel, wenn du so ein Ding kaufen willst, wenn du halt gerade mal eins erwischst, was irgendwo versteigert wird.
Ja. Ich glaube, sie haben auch neulich mal das Original Batmobil aus der Tim Burton-Serie versteigert.
Ja, ja, das geht ab und zu mal wieder irgendwo.
Okay, also wir machen jetzt eine Pause und dann machen wir, ja, dann überspringen wir einfach Star Wars und machen dann, was kommt da noch?
Oculus Rift und Hausmeisterei.
Ja, und Erik wollte noch seinen Rant machen.
Ja, genau, okay. Wie gesagt, wir gehen kurz in die Pause, dann machen wir den Rant und...
Du sagst was kurz zum Oculus Rift und dann sind wir auch schon durch.
Ja, okay. Ne?
Ja.
Gudi. Also bis gleich.
Bis gleich.
Bis gleich. Ich bin wieder drin. Also, Christopher, was denkst du dir, was die Öffentlich-Rechtlichen für eine Sendung machen mit Wissenschaft?
Also ich erwarte ja da nicht mehr so viel.
Ja, was wird denn da wohl einfallen?
Eckart von Hirschhausen.
Wie nennt man das? Es ist ja meistens irgendwie so eine Wissenschaftskomödie, die die machen. Und sowas ist auch wieder mir am Freitag nach dem Nachrichtenschauen aufgefallen, dass sie wieder sowas machen. Was ja schon mal an sich total innovativ und neu und noch nie gesehen ist, dass man hier Wissenschaftskomödie macht. Und zwar im besten Format, das heißt wieder mit Wiegald Boning, wieder mit lustigen Themen, wieder mit Gästen. Und ja, als hätten wir das nicht schon tausendmal gesehen. Aber wenn es das nur alles wäre, weil ich habe die eine Sendung jetzt am Freitag gesehen und ich fand das so schlecht, einfach so wahnsinnig unterirdisch. Ich kann mir das nicht erklären, wieso verkacken unsere Öffentlich-Rechtlichen so stark da drin, einfach mal Events auf die Beine zu stellen oder mal Sendungen zu machen, die wenigstens Spaß machen oder informativ sind, aber nein, dann keine Ahnung, kommt immer irgendwie sowas raus, was nur verkrampft auf lustig machen will und es ist grausam. Dann hatten sie die Sendung so aufgebaut, dass jeder so eine Theorie hat. Also sie hatten drei Gäste, da hatten sie diesen Kochtyp mit dem Zwirbelbart da, diesen Horst Lichter. Dann hatten sie in der Sendung Kebekus, die ja eigentlich immer halbwegs gut ist. Aber es hat auch formabhängig und dann noch irgend so ein Typ, den ich nicht erkannt habe und keine Ahnung, was der sollte. Und die haben halt so drei Theorien ausgepackt Und dann haben die da hier Faktencheck gemacht, ob das denn stimmt und wie das denn hinhaut. Und ja, die Theorien, die sie da rausgesucht haben, zum Teil fand ich halt sehr komisch. Das war total auf irgendwie auf Äußerlichkeiten festgelegte Sachen, zum Beispiel, ja, vertragen Rothaarige denn mehr Schmerzen als andere? Also als Leute mit anderen Haarfarben, oder was hatten sie denn gleich noch?
Das ist halt
Vertrag Blauäugige mehr Alkohol als ja, Leute, die keine blauen Augen haben.
Das ist erstens keine richtige Wissenschaft, sondern so ein bisschen Populärwissenschaft, wenn sie da wenn so eine komplette Eventsendung, stell dir mal vor, eine komplette Eventsendung über Raumfahrt machen würden. Und dann Florian Freistetter unter anderem dazu einladen würden. Und der dann mal so, keine Ahnung, können sie auch, kann man doch Aufstieg aufziehen. Hängt man da so ein großes 3D-Modell von Rosetta und dem Kometen rein? Denn die NASA hat das ja freigegeben, diese 3D-Modelle.
Okay.
Und dann kann der Florian Freistetter doch da mal 20.15 Uhr erklären, was da gerade passiert und nicht so vertragen Rothaarige mehr Alkohol oder so ein Scheiß, weil das.
Nee, vertragen Rothaarige mehr Schmerzen.
Ja, weil ich überlege mir gerade. Das schlägt ja schon fast in rassische Lehren ein. Also ohne jetzt, sag mal, Nazi-Vergleich für 500. Also sowas haben die Nazis ja auch gemacht. Sind blauäugige bessere Menschen oder sowas.
Ja.
Oder nur blond blauäugige Menschen können gut leisten und sind stark und belastungsfähig. Also ich finde das schon sehr fragwürdig, was sie da machen, so von dem du das erzählst.
Und dann hatten sie noch so einen Typen hinterm Laptop oder hinterm Computer so total plakativ hingesetzt und der hieß Christoph Drosser und der hat dann halt immer sich eingeschalten und gesagt, ja, das ist ja so und so und das Internet sagt das und das und das ist die wissenschaftliche Basis davon und das hängt mit dem und dem Gen zusammen.
Ja, das ist alles wirklich sehr, sehr schlecht gemacht.
Ja, sehr schade.
Ja, ist wirklich schade. Also
dann haben sie da versucht, noch irgendwie so eine Gewinnspiel-Competition draus zu machen. Das heißt, die anderen Kandidaten konnten jeweils zwischen 0 und 10 Punkte geben, wie gut sie denn die Frage jetzt fanden. Das hat alles so nach Sommerloch, Fülle, Unterhaltung gerochen und dass da mal wieder keine wirkliche Idee dahinter steckt.
Aber es gibt ja auch gute Wissenssendungen.
Mit Wiegald Boning.
Es gibt ja auch gute Sendungen, wie wir es jetzt bei den Köstelstrippen hatten, also nicht wir, sondern die Sendung mit der Maus, ist ja auch eine Wissenssendung, die Kindern wirklich mal was beibringt. Und was ich in meiner Kindheit immer gern geschaut habe, ist Wissen macht A mit Ralf Kaspers und Shari. Nachnamen habe ich leider vergessen. Da habe ich so viel gelernt, ich wusste schon mit 7, 8 Jahren, wie ein Flugzeug, warum ein Flugzeug fliegt oder warum die Beine kribbeln, wenn man zu lange drauf gesessen hat. Und das war wirklich eine sehr, sehr gute Sendung. Wissen macht A.
Es ist eigentlich schade,
dass es keine Show-Events.
Das ist halt leider, weil es eben kein Show-Event ist, so ein bisschen in der Nische verschwunden ist, ne?
Das beste Show-Event von ARD und ZDF, woran ich mich dran erinnern kann, ist zum Beispiel Frag doch mal die Maus. Das war eigentlich immer ganz lustig.
Es gab früher mal noch von dem Christoph. Warst du Christoph? Oder war es sogar noch der vorher?
Armin.
Genau, der Armin. Da gab es mal so ein
Die sind aber beide noch bei der Maus.
Ja, aber da gab es mal so ein Sommerferien-Format, wo so quasi das war angelegt wie so ein bisschen eine Schnitzeljagd, die sich so zentrisch so ungefähr um Köln
abgespielt hat. Wo sie eine Fahrradtour durch den Ruhrpott gemacht haben.
Nee, und die weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall mussten die so detektivartig dort irgendwelche Sachen aus Geschichte und so da nachvollziehen und da eben bestimmte Aufgaben einfach erfüllen und bestimmte Sachen halt rausfinden im Endeffekt. So, das war so im Großen und Ganzen das Konzept von der Sendung. Und das war echt damals auch echt cool gewesen irgendwie. Also ich hab das.
Ich hab's jetzt nicht die aktuellen Maus-Sendungen gesehen, aber sowas.
Nee, das ist. Das ist
ja jetzt wieder zu machen, oder?
Das ist schon sehr, sehr viel länger her. Das war irgendwo in den 80er Jahren gewesen,
also die das gebracht haben. Als letztes Jahr, als Essen Kulturhauptstadt war, haben sie auf jeden Fall, glaube ich, eine Maus-Sommertour gemacht, wo sie mit dem Fahrrad durch den kompletten Ruhrpott gefahren sind und, glaube ich, mehrere Sendungen, um quasi das Kulturerbe von Essen und so und des ganzen Ruhrpotts zu dokumentieren.
Mhm. Ja, jetzt machen sie ja gerade auch wieder die Maus-Sommertour.
Wohin gehen sie dieses Jahr?
Das habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es bloß auf Twitter gelesen.
Weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme jetzt die Maus in meinen Podcatcher auf, live in der Sendung.
Yeah. Ja,
die Sendung mit der Maus. Ich habe gleich auch noch einen Rand, den möchte ich spontan halten, weil der mir erst gestern passiert ist. Nämlich über den WWF.
Stefan?
Ja?
Willst du erstmal über Oculus erzählen?
Soll ich schnell drüber erzählen? Ja, kann ich machen. Während gibt's du deinen Rand schon mal gedanklich vor dir ausbreitest. Ja, was kann ich über die neue Oculus sagen? Gut, ein bisschen als Background, also habe ich ja schon ein paar Mal irgendwo erzählt, dass ich halt in so einem Softwareentwicklungsbude arbeite und wir seit letztem Jahr, Mitte letzten Jahres eigentlich schon mit dem ersten Developer-Kit Sachen entwickeln, Sachen auch zum Beispiel für Messen und solche Geschichten da machen. Ich beschreibe es eigentlich ganz gerne einfach mal damit, wir spielen halt mit coolem Technik-Scheiß und werden dafür noch bezahlt, was eigentlich schon ziemlich geil ist. Und wir haben halt jetzt vor, ich glaube, 2 Wochen oder so, haben wir halt jetzt das DK2 gekriegt, das neue Developer-Kit. Was momentan noch so ein bisschen ein Punkt ist, viele der Anwendungen, die es bis jetzt für die Oculus Rift gibt, die müssen halt noch auf die neue SDK portiert werden. Also das heißt, zu dem neuen Kit gibt es halt auch, sag ich mal, eine neue Programmieranbindung, wo halt die neuen Sensoren mit unterstützt werden. Und ja, prinzipiell erster Eindruck, nicht perfekt. Also noch nicht perfekt, aber auf jeden Fall schon mal um Welten besser als die erste Version. Gerade was halt extrem durchsteckt ist, eben die ziemlich verdoppelte Auflösung von dem ganzen Ding, was halt bei der älteren Version alles so noch ein bisschen 8-Bit-Charme hatte, selbst wenn man da irgendwie 3D-Modelle und sonst was für fancy Scheiß drin da hatte. Und also es wird auf jeden Fall definitiv besser. Was jetzt auf der Games Convention, was ich jetzt mitgekriegt habe, wohl schon für Journalisten zum Anschauen war so quasi das Production-Modell davon. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich auch nicht
mehr erzählt.
Das weiß ich nicht, habe ich nicht gehört. Wie gesagt, also das Production-Modell konnte man sich da wohl schon angucken und ja, geht auf jeden Fall alles in die richtige Richtung. Wie das jetzt im Vergleich mit der anderen Version von, also quasi so ein Konkurrenzprodukt von Sony aussieht, habe ich jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm, weil ich das Ding selber auch noch nie auf hatte. Ja, also die neue ist cool. Nimmt auf jeden Fall sehr, sehr viel Nachteile vom ersten Developer-Kit weg. Gerade der Punkt mit der Motion Sickness, was ja sehr, sehr doch oder beziehungsweise einige Leute hatten, also das heißt, dass dein Auge was anderes sieht, was was du eigentlich gewöhnt bist, weil einige Bewegungen vom Kopf halt einfach mal nicht mitgenommen worden sind, wie zum Beispiel hoch und runter, hat halt das alte überhaupt nicht mitgenommen, ist halt bei der neuen schon dabei, macht alles schon sehr, sehr viel wertigeren und einen sehr, sehr viel kompakteren Eindruck. So vom ersten Auspacken her, der Controller ist zum Beispiel komplett weggefallen, der ist jetzt in der Brille drin, was finde ich positiv ist. Was noch? Die Kamera, die haben wir jetzt bei uns im Studio noch nicht wirklich zum Laufen gekriegt. Wir hatten allerdings jetzt auch noch nicht so die Riesenzeit gehabt, also wir hatten mal irgendwie einen Nachmittag mit dem Ding, wo wir uns wirklich mal mit beschäftigt hatten. Und ja, was schade ist, dass beim ersten Developer-Kit hat man halt noch so ein saucooles Plastik-Case dafür dazugekriegt und jetzt sind es halt Pappkartons. Aber so im Großen und Ganzen, also ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wird auf jeden Fall noch ein Stück dauern, bis es halt wirklich dieses totale immersive Erlebnis ist für Computerspieler. Aber ich denke, es wird nicht mehr so lang dauern. Also ich gebe der Sache mal noch ein Jahr und dann wird's richtig geil.
Was sie in der Z9 Folge auch zum Beispiel gesagt haben, ist, dass es halt zurzeit noch die Ausrede gibt, ja, das sind halt alles noch Demo-Versionen, das sind alles Spiele, die nicht wirklich dafür produziert wurden, aber halt dann dafür umgewandelt und darauf gebracht.
Ja, weil
so, dass du jetzt man zum Beispiel, wenn man irgendein Spiel hatten sie und da ist halt manchmal so eine Textmaske oben drüber mit gewissen Sachen oben rechts in der Ecke oder so.
Ja, und die siehst du dann ziemlich schlecht. Was
und momentan die siehst du ziemlich schlecht und wenn du den Kopf drehst, dann wandert das halt mit. Dann bleibt das oben rechts in der Ecke.
Das ist richtig. Was auch noch so ein Punkt ist, was momentan gerade beim DK2 noch ein bisschen negativ auffällt, das ist prinzipiell die Treiberunterstützung. Die ist momentan echt noch unter aller Sau gewesen. Also zumindest von dem, was wir jetzt getestet haben, kann sein, dass es da mittlerweile schon wieder ein Update dazu gibt. Jedenfalls ist das Ding auf Windows einrichten momentan gerade echt pain in the ass. Du kannst, was wir zum Beispiel als Anwendung drin haben, so quasi ein Spectator-Screen. Das heißt, das, was der Mensch da, der die Brille gerade auf hat, sieht, wird dann quasi nochmal in so einer Einscreen-Variante irgendwo auf einen extra Screen ausgegeben, dass die Leute halt, die drumherum stehen, das sehen können, was der da gemacht, was gerade zum Beispiel für Messeanwendungen halt cool ist, weil du damit ja wieder mehr Zuschauer an deinen Stand lockst und das ist halt momentan irgendwie noch nicht so wirklich richtig sauber möglich und gibt so ein paar Sachen, aber es war ziemlich geil, was so direkt als Demo funktioniert hat, dieses Dorf aus, oder irgend so ein Level aus Zelda, was schon irgendwie ziemlich geil war, da einfach mal so durchzulaufen und drin zu stehen und sich umzugucken und so ein bisschen dahin rennen und da mal was einsammeln. So. Mhm. Aber wie gesagt, wir machen halt in erster Linie damit keine Spiele, sondern ja eben mehr so ja Messeanwendungen und solche Geschichten. Also mehr so ja schon eher produktive Sachen.
Eine Zelda-Frage.
Eine Zelda-Frage.
Also wie das Spielen gibt es ja immer so, manchmal so Hoax. Zum Beispiel dieser Lavandia City Hoax.
Ich muss ehrlich sagen, ich stecke jetzt nicht so tief in dem Thema Zelda drin.
Weil also gab es da in einem Zelda 3D gerenderten Spiel mal so eine Szene, wo so ein böser Mond versucht hat, sich auf die Erde zu krachen?
Mhm. Ja, das war Ocarina of Time.
Okay, das gab's also wirklich, das ist kein Hoax. Mhm.
Ja, das war Ocarina of Time, was zugegeben nochmal. Nee, Quatsch, das war nicht. Nee, das war Majora's Mask, war das. Das kam nach Ocarina of Time. War auf dem N64 und ein ziemlich cooles Spiel, weil das hatte halt verschiedene Zeitachsen und Zeug und ja. Mhm. Kann man mal spielen, also ist ganz nett gemacht.
Okay.
Jo.
Ja. Und die VR-Brillen können wir ja im Auge behalten. Wie der Ralf Stockmann immer so schön sagt.
Im Auge behalten. Das im Auge. VR-Brillen. Hm? So, jetzt sind wir auch schon fast bei 3 Stunden angelangt. Jetzt kommt mein Rant zu WWF. Also ich bin gestern Nachmittag so nichtsahnend über die Eberhardsbrücke hier in Tübingen gelaufen. Wer Tübingen kennt, weiß, was ich meine. Das ist hier so die Hauptverkehrsbrücke. Und da wurde ich aufgehalten von einem jungen Mann, der mir etwas vom WWF erzählen wollte. Ihr kennt doch den WWF, oder?
Ja, das World Wrestling Federation, ne?
Genau. Genau. Das mit diesem Panda mit dieser Wrestling-Maske.
Genau, und dem Stuhl.
Genau.
Haben Sie wieder über den bedrohten CM Punk und den noch bedrohteren Undertaker geredet?
Genau. Und das Erste, was war, sie wollten, dass ich sofort auf der Straße einen Vertrag unterschreibe, dass ich mindestens 10 Euro im Monat gebe. Das war mir schon erst suspekt. Aber was der Ganze noch die Krone aufgesetzt hat, ratet mal, auf welchem Papier dieser Vertrag gedruckt wurde.
Es war natürlich kein Recyclingpapier, sondern es war irgendwelches weißes, chlorgebleichtes irgendwas Zeug, oder?
Genau. Mir ist das aber erst im Nachhinein aufgefallen, das hätte ich ihm am liebsten noch unter die Nase gerieben, weil dieser Typ war auch vollkommen verrückt. Er hat sich so vorgestellt, guten Tag, mein Name ist, habe ich vergessen. Ich komme von
Mein Name ist Lose.
Ja. Und dann habe ich so gesagt, okay, und dann haben wir ein bisschen geredet. Auf einmal fängt wieder an, guten Tag. Dann hat er sich auf einmal nochmal vorgestellt, das war total groß. Ich habe gedacht, ich bin irgendwie täglich grüßt das Murmeltier. Und ich so, du hast dich doch gerade schon mal vorgestellt. Ja, und wie heißt denn du? Ich so, ja, ich heiße Christopher. Okay, ja, ich bin von WWF. Ja, das hast du eben schon mal gesagt.
Vielleicht ist das so ein KI-Typ.
Ja, ich habe gedacht, Fehler in der Matrix. Hallo, kann jemand bitte mal einen Bug-Report schreiben? Eure WWF-Typen sind kaputt.
Ja, du hast den halt einfach mal komplett aus seinem Skript rausgeschmissen gehabt damit. Also ich hätte mir als allererstes vielleicht mal verbeten, dass der Typ mich duzt, weil
was ja, der war so alt wie ich, also.
Ja, und?
Nein, da habe ich ja kein Problem damit.
Der will ja was von dir oder von mir und wir haben so ein ähnliches Problem halt hier, was heißt ein Problem, aber ja, mit so sehr, sehr, sehr penetranten Menschen, die von Amnesty International angeblich geschickt worden sind und die sind echt sau unangenehme Menschen. Mhm. Also
zum Thema Duzen und Siezen habe ich gerade noch kurz was
wir am Anfang hatten. Ich wollte noch kurz dieses WWF-Feld, habe ich so gesagt, ja, das kann ich mir mitnehmen, ich würde gerne noch mal eine Nacht drüber schlafen, bevor ich das unterschreibe. Also nein, das darf ich leider nicht mitgeben, weil von 1000 Verträgen, die wir ausgeteilt haben, kamen nur 3 zurück. Und ich so, ja.
Dann überleg dir doch mal, warum.
Dann habe ich gesagt, ja, dann kann ich das nicht unterschreiben. Also doch, das ist doch wegen dem Regenwald. Ich so, ja, aber ich unterschreibe nicht auf der Straße. Warum schreibst du nicht auf der Straße? Das ist einfach ein Prinzip. Schließt doch keinen Vertrag auf der Straße ab. Und er so, ja, gehörst du denn schon einer Organisation? Dann ich so, ja, nö, ich werde irgendwann mal ein Journalist sein und ich finde das, also ich habe mir da gerade ausgedacht, aber ich finde es halt nicht richtig, einer Organisation anzugehören. Das ist irgendwie Überparteilichkeit, die ich mir erhalten will. Und dann hat er so gesagt, ja, das ist eine sehr kreative Ausrede und dafür lasse ich dich jetzt gehen. Dann habe ich auch nichts mehr gesagt, sondern bin sofort gegangen. Man
nennt das Drückerkolon.
Also ja, bei solchen Sachen.
Hallo?
Bei solchen Sachen rutschen mir dann ja solche Sachen raus wie, haben Sie eigentlich schon mal von dieser NSU gehört? Also echt, da fallen dann bei mir wirklich so sämtliche Hemmschwellen. Weil, was wollen die Leute? Also was in Regensburg relativ gut funktioniert, ist, wenn du den Leuten wirklich auf Englisch antwortest und so, no thank you, und läufst halt einfach weiter, weil dann sind sie erstmal damit, dass du eine andere Sprache sprichst, dermaßen aus ihrem Konzept rausgerissen.
Ja, ich lerne auch gerade aus diesen Gründen Arabisch.
Oh ja, das ist noch
besser. Dass ich glaubhaft auf Arabisch die Leute anschreien kann.
Ja, super, ey. Das ist schön. Finde ich ganz schlimm, gerade bei Sachen, gut, Amnesty International oder eben auch der WWF, das sind ja eigentlich Sachen, wo du sagst, okay, da geht's ja wirklich um irgendwo einen sinnvollen Einsatz, aber dass sie ja, dann wirklich...
Ja, das weiß ich auch nicht. Also solche großen Organisationen sind mir sehr suspekt.
Ja, die sind immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, das ist richtig. Dass sie dann halt wirklich echt auf gut Deutsch solche Arschlöcher dahinstellen, das geht halt einfach nicht. Ich meine, du solltest doch mit wenn du so eine Organisation bist, mit deiner Sache überzeugen und nicht mit irgendwelchen halbseitenden Drückerkolonnen-Gescheiße.
Ja, und vor allem, ich habe dann bis umgeschaut, die anderen waren genauso drauf. Die waren, weißt du, der hatte auch so einen irren Blick drauf. Das war total gruselig. Und dann bin ich abends wieder zurückgelaufen, da stand ich immer noch da, und dann haben sie mich so aufgehalten und ich so, ja, ich habe schon mit euch heute gesprochen. Und sie so, ja, aber ich habe noch mal einen anderen Ansatz. Ich so, nee, ich habe mich schon mit euch beschäftigt, ich möchte jetzt weitergehen. Die sind ganz, ganz penetrant.
Ja, das ist eben das, und die sind eben hier in Regensburg, gerade die Amnesty International Leute sind da auch sau penetrant, und vor allem ist es ja so, also ich habe einen Arbeitskollegen, der da wirklich täglich dran vorbei muss. Und du wirst total überrascht sein, der wird ziemlich täglich von den Leuten angesprochen.
Ich hätte am liebsten
von denselben Leuten.
Guten Tag, ich bin Nestle-Lobbyist.
Wie gesagt, also bei mir fallen bei solchen Geschichten dann wirklich sämtliche Hemmschwellen. Wie gesagt, also kennen Sie eigentlich diese Organisation namens NSU?
Ja. Nationaler Sicherheitsausschuss.
So, Tim. Ich sag mal so, haben wir noch Themen?
Ich glaube, wir haben noch Geschenke.
Was? Echt? Haben wir Heftzang?
Heftzang ja, mit Lasersteuerung.
Oh, yeah.
So.
Und Schokolade.
Angbor, du musst jetzt doch die Hausmeisterei machen.
Die Hausmeisterei, was haben wir denn in der Hausmeisterei eigentlich alles drinstehen? Wer es macht, toll.
Das übliche Gebettel.
Ach, das übliche Gebettel. Also erstmal prinzipiell hört euch den SMC an. Nee, Quatsch, Moment, falscher Podcast.
Wir freuen uns natürlich. Wenn sie hier angekommen sind, dann haben sie schon angehört.
Das stimmt natürlich, obwohl ich da im SMC noch nicht so viel Werbung gemacht habe. Aber gut, also wenn euch das in irgendeiner Weise Anregungen gegeben hat, die ihr uns mitteilen wollt, dann macht es doch bitte gerne in den Kommentaren. Schreibt uns an bei Twitter. Da sind wir erreichbar, eben über entweder den Kultpass Account, also @Kultpass, ne? Oder aber
erklären, warum Dark Knight Rises eurer Meinung nach der beste der Batman-Filme war. Oder
genau. Oder warum der WWF eine ganz tolle Organisation ist und man da all sein Geld abgeben muss.
Genau, das ist so ähnlich wie bei Scientology.
Umwelt-Scientology.
Genau, macht das doch einfach in den Kommentaren. Weiterhin kann man uns natürlich auch flattern, weil das mit
wir
dem
Aufhornik, auch schon ganz kräftig geflattert. Da können wir uns bedanken. Okay. Ja, wir haben schon 5 Flatterer bekommen.
Flatterer. Das ist schön.
Das ist für eine Woche finde ich recht gute Ausbeute.
Ja, und vor allen Dingen für erstmal eine Sendung online. Also, genau. Wo jetzt die zweite gerade kommt.
Besonders hervorgetan hat sich da der liebe Leuchti.
Ja.
Danke mal.
Danke, lieber Leuchti.
Das ist lieb. Genau, weil ich meine, der ganze Spaß kostet halt dann drum jetzt mittlerweile ein bisschen Geld mit Auphonic und der Webspace muss halt auch irgendwo herkommen. Genau. Ansonsten.
Podcast-Umfrage? Ja, ihr könnt uns auch noch Auphonic-Credits direkt spenden, wenn ihr sagt, flattern, das weiß ich nicht, vielleicht geben sie es dann dem WWF oder
Amnesty International.
Ja, genau.
Unterschreiben da irgendwelche halbseitigen Verträge auf
Ich möchte sie mehr materiell ist es ja auch nicht, aber mehr direkt unterstützen. Ja. Ihr könnt uns Auphonic-Credits spenden, die werden dringend gebraucht. Ihr merkt, diese Folge ist länger als 2 Stunden.
Deutlich
länger. Das wäre auch so sehr, sehr nett. Und ihr könnt, ja, Erik, ich glaube, du wolltest es auch sagen, was ich
sage. Und falls ihr mehr Sendungen in NSFW-Länge haben wollt, dann sind Auphonic Credits das, was ihr uns geben wollt.
Genau.
Ja, weil, ich meine, Flatter ist auch ganz gut, weil wir planen ja dann doch schon mal noch hier und da ein bisschen alten Technik zu investieren, einfach um das aufnahmemäßig und technikmäßig einfach da mal noch ein bisschen glatt zu ziehen. Zum Beispiel der Big Macintosh könnte eventuell, also der hat auch eine Amazon-Wunschliste, wie ich gesehen hatte, und da ist zum Beispiel ein GauMic drauf. Also wenn ihr da gerade mal irgendwie das Geld übrig habt und findet, dass der Big Macintosh, also der Eric, ein bisschen besser klingen sollte
Der hat schon so ein zartes Stümpchen. Der braucht jetzt einfach ein besseres Mikro.
Und dann ist noch das Problem, dass sein momentanes Mikro eben es nicht möglich macht, dass wir durcheinander reden. Das heißt also, in dem Moment, wo wir alle reden, also beziehungsweise der Christoph und ich, dann kann der Erik nichts sagen, weil sein Mikro ihn halt immer einfach wegdrückt, warum auch immer es das tut. Das ist halt seltsam und genau.
Obwohl dieses Durcheinanderreden ist ja eigentlich auch total unangenehm für den Hörer.
Ist das egal? Schon, aber wenn du einen Punkt hast, den du gerne rausbringen würdest und wir halt gerade eben im Redefluss drin sind, naja. Wie gesagt, da gibt's eben die entsprechende Amazon-Wunschliste. Wenn ihr uns unterstützen wollt, macht das gerne. Wir freuen uns natürlich saumäßig drüber, weil das ist ja eigentlich eine schöne Form der Wertschätzung. Dann wird da ein bisschen was. Aber Kommentare sind natürlich auch toll, weil dadurch kriegen wir eben auch mal andere Anregungen, wie das Zeug, was wir uns aus dem Kopf ziehen.
Wenn ihr kein Geld habt, wir freuen uns fast doch mehr über Kommentare und Feedback als über den schnöden Mammon.
Das klingt ja schon ein bisschen seltsam.
Eine Frage.
Das wäre ja gelogen, wenn wir jetzt sagen würden, dass wir uns über Geld nicht freuen würden.
Nö.
Ja. Erik?
Eine Frage habe ich noch auf dem Zettel. Das hatten wir schon diskutiert und sind da nicht so richtig zu einer Antwort gekommen. Und da können wir ja mal die Hörerschaft fragen. Liebe Hörerschaft, wollt ihr vielleicht, dass wir das hier live machen, früher oder später mal, dass ihr das schön in einem Livestream hören könnt, dass ihr in einem IRC-Chat teilnehmen könnt?
Schreibt
das doch mal in die Kommentare.
Den Chat gibt's übrigens schon. Das sind also auf Freenode.
Hashtag Kulturpessimisten.
Genau. Und da bin ich jetzt momentan drin als Einziger. Schämt euch. Ja, genau. Und da könnt ihr uns drüber auch mehr oder weniger erreichen, wenn gerade jemand da ist.
Also ich werde versuchen, das jetzt immer anzulassen und häufig drin zu sein, damit ihr immer einen direkten Ansprechpartner habt.
Wie gesagt, und ansonsten über Twitter sind wir erreichbar. Ja, genau. Und,
aber IRC ist eine Technik, die man protegieren soll.
Wir haben auch schon ein Live-Event in Planung, aber dazu später mehr.
Ja, Teaser.
Teaser, genau, Teaser
müssen sein. Aber generell, wenn ihr uns live hören wollt, dann macht euch bemerkbar. Und zu guter Letzt, wir sind auch auf iTunes und ihr könnt es euch schon fast denken, wir hätten auch gerne iTunes-Rezensionen. Also wenn ihr sagen
natürlich
natürlich nur 5 Sterne.
Nein, natürlich nur positiv, ne? Also
ja, alle anderen werden gelöscht.
Genau.
Ja, ja, das war's.
Vanilla.
Ja?
Hast du dir noch ein schönes Extra für uns zurechtgelegt?
Haha, gut, dass du fragst. Hätte ich beinahe vergessen.
Ich würde. Dann putzen.
Gerne. Ach so. Ja?
Also, wenn du schon Outro hast, ja, das ist, glaube ich, das, was der Erik meint, dann würde ich sagen, an der Stelle verabschieden wir uns. Ich war der Stefan und sag tschüss.
Ich bin der Erik und wünsche euch eine gute Nacht oder einen guten Morgen oder wann auch immer ihr das hier hört.
Ich werde der Christopher sein und sage auch tschüss.